Grüß euch, Teil 2 von Theresa Imre und Magda am Bauer to the People Podcast. Letzte Woche ist darum gegangen, wie die Theresa aufgewachsen ist, was sie geprägt hat. Also den ganzen Weg Richtung Magda, die vielen Stationen davor. Und weil das Gespräch halt dann in Summe doch sehr, sehr lang geworden ist und sehr, sehr spannend, habe ich mir entschlossen, zwei Teile draus zu machen. Eben der erste Teil eher der biografische Teil über die ESA selbst und jetzt der zweite Teil mit einem starken Schwerpunkt darauf, ja, was ist Magda, wie hat sich Magda entwickelt, wie hat sie es gegründet? Wir starten da, oder sie startet da mit der Erzählung über den Pitch. Und ja, welche Erfahrungen macht man so als junge Unternehmerin in Österreich? Was waren die Herausforderungen? Und ja, es geht noch einmal ein gutes Stück weiter mit dem Podcast. Es war, oder ich darf jetzt schon verschraten, es ist recht spannend. War echt ein cooles Gespräch und ich hoffe, euch gefällt es auch. Viel Spaß dabei und los geht's. Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und E-Oils. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Was ich mit Magda schon alles verwirrt war in den Jahren. Aber manchmal machen die Dinge einfach Sinn.
Ja.
Genau. Und dann passt's.
Und sie müssen sein.
Mhm. Und so war dann wirklich dieses Runterschreiben. Und dann bin ich eben damals auch an meine drei Chefs gegangen. Einer davon eben mein Onkel. Und dann die anderen zwei waren der Jörg Schönbacher und der Paul Fattinger. Die waren halt meine Chefs aus der mehr Unternehmensberatungsstruktur. Und die waren schon definitiv mehr businesslastig als ich auch jetzt bewusst in den ganzen Planungsmodellen und auch rechtlichen Sachen und so weiter.
Härteste Prüfung gleich dann.
Ja, habe das dann natürlich vor ihnen gepitcht und dadurch, dass die alle schon auch sehr...
Ja.
Schon gleich einmal, ja. Und ich habe dann natürlich gleich einmal dann Folien erstellt. Da war ich ja als Beraterin, kannst du das Beste, was du kannst, ist Folien bauen. Ja. Lächerlich.
PowerPoint oder schon Präsi oder so?
Nein, ich bewusst immer noch PowerPoint. Oh. Ich mache sogar mit Magda jetzt noch PowerPoint auf meinem Mac. Also von dem her, kaum ein Programm kenne ich so gut wie PowerPoint. Präsentieren kann ich allen alles.
Die junge, moderne Unternehmerin und dann PowerPoint. Siehst du?
Wahnsinn. Ja, und dann waren die eigentlich auch von der Idee sehr angetan, witzigerweise. Also nicht witzigerweise, sondern so, ja, die haben das irgendwie bemerkt, das ist mir zutrauen, glaube ich, als Person. Ich meine, haben mich beide ja als Mitarbeiterin gekannt. Und irgendwie waren es kulinarisch affin und das zwei
davon. Viele, gell?
Ja,
mit Kulinarik kommen wir die Leute gut
abbrechen. Ja, beim Essen kommen die Leute zusammen, Hashtag. Ja, genau, kein Problem. Ich kann sie dann noch einmal langsam einsagen, dann kannst du sie in Werbesprache am Radio.
Genau, super.
und eben die weiterhin, also mein Onkel, da haben wir uns sogar damals dagegen entschieden, weil eben zu viel familiär und so weiter, aber mit dem Jörg und dem Paul, die sind dann als erste Investoren bei Magda eingestiegen, also meine zwei Chefs, und natürlich war das gleich einmal ein super Background. Der Jörg hat einfach, der ist großartiger Jurist und gerade in dem ganzen Geschäftsthema, die waren alle in der Startup-Branche schon irgendwo drinnen. So schnell, also da hätte ich viele Sachen nicht von selber gewusst. Also gerade einmal auch, wie setze ich schnell Gesellschaftsverträge so auf, dass sie einfach auch für weitere Sachen passen. Da habe ich viel schnell gelernt, ganz schnell. Und auch natürlich und dann
Unterstützung auch bekommen.
Absolut. Plus, dann war natürlich auch, dann war 2016 eben der Sommer, im Frühling eben so diese Idee geboren und ein bisschen herumgesponnen. Und dann habe ich gedacht, das gehe ich jetzt wirklich an. Dann habe ich mir überlegt, gut, ich muss ja nebenbei irgendwo mein Geld verdienen. Mir war klar, dass das jetzt nicht irgendwie Stunde Null Geld abwirft. Mhm. Also bin ich dann eben in Bildungskarenz gegangen und habe eben meinen Master begonnen, parallel zum Aufbau von Magda.
VWL.
Wenn man Unternehmen gründet, dann beginnt man einfach noch ein Masterstudium.
Ja, bitte. Tipp an alle Gründerinnen und Gründer da draußen, fangst zum Studieren an, wenn ihr gründen wollt. Ja, das ist genau das Gegenteil.
Naja, aber ich habe das super gefunden.
Die Gründer, die ich kenne, die hören zum Studieren auch, wenn sie gründen.
Ja, aber ich sagte mir, hätte auch da wieder nichts Besseres passieren können.
Ja.
Erstens, danke AMS Bildungskarenz, weil das hat mir definitiv einmal halbes, dreiviertel Jahr irgendwie das Ganze finanziert. Das war schon auch richtig cool. Beziehungsweise hatte ich, glaube ich, noch Urlaub und alles Mögliche halt. Also es ging finanziell ganz gut. Also auch ein weiterer Luxus. Ich brauche nicht viel Geld. Das habe ich auch damals in der Unternehmensberatung mir nicht irgendwie angeeignet, dass ich irgendwie jetzt dann nur, weil ich was verdient habe, das auch rausgeschossen habe. Ich brauche wenig Geld und das befreit enorm. Also ich glaube, das ist schon...
nicht viel Geld.
Nein, eigentlich
was heißt,
nicht.
Was bedeutet das?
Ich habe nicht so arge Ausgaben.
Eine Laster.
Ich kaufe mir nicht so absurd viele Dinge. Nein, Laster habe ich viele, aber ich bin ja kein Konsum ist nicht mein Laster, würde ich mal. Genau, das würde ich sagen, ja. Das hilft was.
Echt? Du bist kein Konsum?
Nein, das ist ja genau die Kritik, die ich habe, dass wir alle zu viel konsumieren. Okay. Ja. Mhm. Ja, schon irgendwie.
Gilt das auch für Lebensmittel?
Nein. Ich gebe circa, ich glaube, 50% Miete, 50% Essen, meine Ausgaben, gefühlt.
Und du kaufst auch bei dir selbst ein, oder?
Ja. Ja. Tue ich selbstverständlich.
Wie viel, jede Woche. Wie viel Magda finde ich in deinem Kühlschrank?
Ja, 100%. Ich schaffe es wirklich nicht, in den Supermarkt zu gehen.
Wirklich? Ne?
Ja. Null. Oh, ich schwöre. Es passiert dann,
wenn ich... Schwöre.
Nein, ich schwöre, Also ohne, keine, man möge mich lünchen,
würde
man
schwört mich, gerade.
Wenn man mich bitte österreichweit irgendwo mal in einem Supermarkt sieht, lüncht mich.
Eine Einladung bitte in alle Österreicher.
Schön. Ja, ja. Nein, natürlich werde ich hin und wieder bei der Tankstelle irgendwas mitnehmen, also tanken tue ich noch, ich fahre auch noch ein aktuell sogar dieselbetriebenes Fahrzeug, das liegt an Magda, weil es ein Kleintransporter ist. Weil eigentlich, nein, man muss über alle Fehler
auch du, Esa, von dir, dem jetzt erwartet,
ja, dass Tesla kann ich mir ja super leisten.
Nicht Tesla, zu Fuß, du wanderst zu deinen...
Ich fahre viel Radl, das stimmt schon. Aber wenn man wirklich so am Land wie in Steins aufwächst, dann hat man halt auch schon wirklich mit 16 den L17-Führerschein so früh wie irgendwie möglich und hat halt dann, ja...
Also dein Kühlschrank ist voll mit Magda-Produkten und du konsumierst ansonsten nicht viel. Also du gibst nicht viel aus für
eigentlich
IT,
nicht.
Fernseher, Stereoanlagen, teures Gadgets und so weiter, nein. Kleidung.
Eine gute Box habe ich schon, das stimmt. Das habe ich mir auch letztens erst.
Ja gut, jetzt müssen wir da
keine Nein, wir können schon öfter drüber reden. Aber ich habe keinen Fernseher. Du hast
keinen Fernseher?
Nein.
Gut, dann wird Fahrt werden mit dir wahrscheinlich, gell?
Schreib's
lieber Businesspläne.
Nein, ich schaue und ich habe einen Laptop, ich stream also, schon
stimmt,
Sachen.
Ich schaue auch nicht drauf.
Also ganz ernsthaft, verstehe, das ist schon jetzt nicht, dass ich nichts... Aber, ja, irgendwie...
Das heißt, dir ist viel Geld geblieben. Das heißt, du hast nicht viel braucht.
Ich habe mir nicht viel geblieben, ich habe nur nicht wenig ausgegeben.
Oder wenig gebraucht,
genau. Das
deswegen
ist
bist du mit der
Bildungsgrenze... Naja, ich habe das einfach dadurch halt Markt auch aufbauen können. Wäre nicht anders möglich gewesen, das Unternehmen aufbauen. Also... Das war jetzt nicht das Leiche, das war nicht das billigste Ding, was ich gemacht habe. Eigentlich also ist alles reingeflossen.
Irgendwie geschenkt worden, irgendwie dieser ganze Start.
Nein, auch, also was sehr wohl ein Vorteil war, ist, ich habe 2016 im Sommer eine Förderung bei der Wirtschaftsagentur Wien eingereicht
für innovative Dienstleistungen. Weil du mit Förderungsanträgen eine Erfahrung hast.
Richtig. Gell? Und ich glaube, hätte ich davor nicht in dem Förderungsbereich so viel auch von der Sarah wiederum gelernt, die so gut und so perfekt in diesen Sachen eben war.
Also bei dir sind schon einige Sachen einfach gut zusammengekommen,
glaube ich. Ja, irgendwie schon. Das wirklich. Und dann auch in der Gründungszeit, wie wir die Förderungen geschrieben haben, natürlich haben, glaube ich, 3 oder 4 meiner Kolleginnen über meine Förderanträge drüber geschaut. Und wenn du da die hast, die das professionell seit 15 Jahren machen, dann kriegst du halt Förderungen. Also es ist schon...
Ist das wirklich so?
Es muss am Thema liegen. Also ich glaube, dass es wahnsinnig gut gepasst hat mit dem Thema Digitalisierung von Landwirtschaft und dann auch noch der Zusammenhang mit der Kreativwirtschaft. Der war ja zum Beginn auch noch stärker vom Teil der Plattform.
Digitalisierung im Sinne von Richtung Vermarktung und Vertrieb, ja.
Genau. Und es war eigentlich, du musst natürlich, ich kann nicht einen Förderantrag für irgendein Produkt, ein Unternehmen schreiben, wo der Call oder die Ausschreibung nicht passt. Aber es haben einfach, und da hatte ich auch Glück, die haben schon gewusst, bei welchen Ausschreibungen ich einreichen kann, weil sonst bist du ja gleich mal überfordert beim Förderdschungel.
Ich bin gerade mittendrin und ich muss sagen, es
gerne
ist...
Auch noch, ja.
Danke, cool, danke.
Nein, aber also deswegen, gewisse Expertise zahlt sich da schon aus. Übrigens, die Sarah Alkang, das kann ich empfehlen, die ist mittlerweile nämlich selbstständig und ihr Unternehmensberatung heißt Herz und Heller. Herz und Heller und die ist mehr als zu empfehlen.
Wie wichtig jetzt vielleicht für Menschen, die gründen wollen und das vielleicht hören, und uns hören ja Millionen von Menschen inzwischen vermutlich, wie wichtig sind diese Förderungen und wie wichtig ist, dass man sich da am Anfang auch damit auseinandersetzt?
Also wenn du nicht aus gutem elterlichen Haus kommst, dass dir sozusagen einen Gründungsbonus mitgibst, wie sonst? Also keine ganz Chance. Ernsthaft. Ich habe, also damals, das war eine Förderung von einer Quote von 35%. Das ist ja auch, dass man bedenken muss.
Also man Quote bedeutet 35%
musst du selber machen, ohnehin. Also du hast fast nie Förderungen, die 100% machen. Da musst du schon im Deep Tech oder Extremforschungsbereich sein mit Unis. Da gibt es teilweise 100% Förderungen, aber alles, was in Richtung Unternehmen geht, sind zwischen 35% und 50%, würde ich sagen. Ja, und damals war halt die Strategie, Förderung einreichen mit dem genehmigten Förderantrag. Da habe ich ja noch nichts gestartet gehabt, so in die Richtung. Du kannst ja auch nicht ein Projekt starten, bevor du, oder du musst halt wissen, was du einreichst von den Kosten. Mit dem bin ich dann wiederum zur Bank gegangen. Und auf einmal hatte ich dann so einen runden Kreis, weil ich hatte die genehmigte Förderung, zwar nur für 35%, aber die Bank hat dann schon, da hatte ich auch wieder Glück mit einem Bankberater, der halt verstanden hat, so, ja, das ist eine Mail, die ist schon irgendwie, und die war dann halt relativ schnell, witzigerweise auch, war das schon 2006?
Wir sind noch 2016, ja.
Richtig, da war ich dann schon so in Anbahnung mit den Ministerien. Da hatte ich wirklich über irgendeinen Kontakt, da muss ich kurz überlegen, wie der passiert.
Was gab es da schon zu dem Zeitpunkt?
Nichts.
Nichts. Ein Businessplan, ein Pitch, den du gemacht hast, die Idee, richtig. Dich und den Manuel. Und,
ja, genau, der, genau. Und wir sind dann
von Airbus. Das ist
ja, damals, solche oder? Sachen. Nein, der Manuel hat nie direkt beim, also er hat immer alle Videos produziert, genau. Mhm. Na, damals war sogar zeitweise auch noch die Anna involviert und auch noch eine andere Freundin, obwohl ich eben sagen muss, dass freundschaftlich das nicht funktioniert hat in der Zusammenarbeit, also im Business sozusagen, ist ganz schwierig gewesen, waren auch härteste Phasen, wenn man dann überlegen muss zwischen dem einen und dem anderen und wie macht man es fair und wie so.
Das ist ganz, ganz spannendes Thema, denke ich. Das ist
ganz schlimm und ganz schlimm.
Wie man Freundschaften ja. rüber rettet und ja. was man Do's und Don'ts
in, ja, der, in absolut. Dieser
Startphase.
Ja. Und es ist wirklich... ja, es ist sehr heikel und du musst eine extrem gleiche Vorstellung haben, von was es überhaupt braucht, um sowas aufzubauen. Weil wenn du der eine Person das so ein bisschen nebenbei machen will und die andere ist committed sich halt Anfang irgendwie gefühlt so ganz rein, schwierig, ganz schwierig.
Wo du nicht weißt, wann du was verdienst dann wahrscheinlich auch.
Oder und das war eben dann alles und dann halt auch in Situationen, wo halt Einkommen auch notwendig sind, eben wegen Familie oder wegen anderen Sachen. Ja, nicht jeder hat sich dann schon das gemachte Bett in Richtung Bildungskarenz und so bin ich durchfinanziert für über ein Jahr. Das musst du ja mal schaffen können, das ist auch ein Luxus.
Das muss also zusammenpassen.
Ja, eben, also ich habe wirklich viel herum und es war viel Glück irgendwie, dass die Sachen so zusammenpasst haben, aber das waren schwierige Zeiten teilweise, sogar wirklich zum Beginn. Und dann überlege ich dann auch in dem Zeitraum. Ja, na, und dann habe ich halt parallel eigentlich auch das Glück gehabt, dass ich halt auf der Uni war. Das war sogar eigentlich gut, weil das Uni-Netzwerk mich auch ziemlich weitergebracht hat. Und wenn man über die Uni als Studentin ein Unternehmen macht, wird man sogar teilweise anders wahrgenommen, auch bei Firmen und Partnern und anderen Geschichten, als jetzt, wenn man einfach nur so Startup macht.
Dass du die Uni als Partner mitbringst,
ein bisschen. Ja, es war tollerweise, ich hatte da wiederum den Christian Rammel als Professor, der auch das Thema, da gibt's auf der WU oder den Master, den ich gemacht hat, der heißt, und jetzt wirst du lachen, Socio-Ecological Economy
and Policies. Ja, 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 ja. Ich habe selbst mal überlegt, ob ich da was machen
soll. Ja, der war super.
Sagen, ist echt spannend.
Ja, ja. Ich schreibe ja aktuell nicht, aber wenn sie es hören sollte, was ich nicht glaube, aber trotzdem liebe Grüße.
Also nicht glaubst, ich glaube schon, dass sie...
Ich werde sie schicken. Aber die Frau ist auch sehr busy, also die macht...
Ja, ich weiß.
Aber ich schreibe meine Masterarbeit bei ihr, weil sie hat in den 90er Jahren sogar in New York ihre Doktorarbeit über Food Corps in New York geschrieben. Also so gut passend und das Thema war auch damals schon Alternative Food Systems. Also die hat also perfekt
gepasst. Ihr habt euch gefunden,
ja, genau. Aber eben auch ein anderer Kurs in dem Ganzen war eben Service Learning und da ging es eben darum, dass man halt Uni, also dass man als die Studierenden haben mit Unternehmen auch Projekte gemacht. Da waren viele Sachen dabei mit Brotpiloten oder Rust, die eben auch ein neues Netzwerk haben für Reparaturwerkstätten.
Genau, ist das,
richtig, ne? Cool.
Vom Sepp Eisenbichler.
Ja. Mhm. Und witzigerweise halt hat es dann irgendwie so am Beginn und es war dann irgendwie gerade klar, da habe ich wirklich gerade den Förderantrag gehabt. Und dann bin ich halt zu meinem Professor hingegangen, ob ich mein eigenes Projekt eigentlich einbringen kann, anstatt dass ich woanders. Und dem hat das so taugt, dass ich das mache, dass ich dann auf einmal meine ganzen Studienkollegen als Gruppe hatte, die mit Magda mitgearbeitet haben. Ich habe auf einmal 5 Mitarbeiter aus nichts gehabt, sozusagen. Nicht Mitarbeiter, aber wir haben halt pro Woche schon 4 Stunden an Magda gearbeitet. Und wenn du das 5 Leute 4 Stunden machst, da hast du dann eigentlich, da kommst du gut weiter. Dadurch hatte ich die Uni ja wirklich, das war wirklich ein Vorteil, weil wir haben in der Phase die ganzen Produzenteninterviews gemacht und auch Konsumenten. Das heißt, wir haben Personas gemacht und das Ganze, wir sind auf dem Hof gefahren und haben Interviews geführt.
Aus der Customer Journey heraus.
Genau.
Ja.
Und das haben wir halt irgendwie
eine sofort
gemacht. Ja, ja, absolut, absolut. Und ich habe damals eben auch wiederum mit Simplis aus Graz, die haben die Softwareentwicklung von Magda gestartet, auch befreundete Softwareentwicklungsagentur.
Wieder weil es Netzwerk? War
ja nur Netzwerk.
Es ich kann es nicht bestätigen, am Anfang ist, das Leben ist so teuer, wie die Leute, die du nicht kennst, speziell in der Startup-Gründung. Ja.
Und die haben dann damals eben schon so einen extrem UX-mäßigen, also User Experience getriebenen Ansatz gehabt und haben eben nur begonnen mit Interviews und nur mal zu schauen, was
braucht. Das heißt, man stellt den Nutzer, den Kunden in den Mittelpunkt und versucht um den seine Bedürfnisse herum oder deren Bedürfnisse.
Und die haben mal stark hinterfragt, was ich da überhaupt will und ob das überhaupt jemand braucht. Und so haben wir dann wiederum die ganzen Interviews mit den Bauernhöfen und mit den Betrieben eigentlich mit der Unigruppe viel breiter abwickeln können, als wenn ich da jetzt allein herumgefahren wäre. Und haben das natürlich dann auch gemeinsam in Workshops und Themen halt aufgearbeitet und dadurch halt wirkliche Personas kreiert und für die Personas dann den jeweiligen Bedarf, was die Plattform können muss. Vor allem halt vom Backend von der Produktion.
Und das hat funktioniert, also diese Persona-Perspektive, und ihr habt so wirklich auch die richtigen Entscheidungen getroffen?
Nein.
Hat passiert? Ja, die richtigen. Nein.
Nein, es war am ersten, also ich glaube trotzdem, lass mich überlegen. Wir haben uns so stark auf das Wir wissen nichts, aber alles soll vom User herkommen, konzentriert, dass gewisse so Grundfragen noch nicht durchdacht waren. Ich glaube, für die Produzenten haben wir das optimale Tool geschaffen, mit dem wir dann auch im Endeffekt, war es dann 1,5 Jahre später, im März 2018, beziehungsweise ich glaube ein Soft-Launch oder so ein Beta-Launch gab es eben auch wiederum ein Jahr später im Herbst 2017, aber so herum. Haben wir das gestartet und produzententseitig hatten wir das paar Produkt, was gibt. Ich meine, es waren zum Start, haben sich 100 Betriebe beteiligt schon. Überleg, wie viel das war, die einfach mitmachen wollten. Weil wir genau gewusst haben, was sind die Pain Points von Produzenten, nämlich die Rechnungen, keine Ahnung, wir haben mit der Hand geschrieben, die Bestellungen gehen irgendwie per Handy, per Fax, per keine Ahnung wie ein und es gibt fast keine digitalen Tools oder irgendwas. Und niemand hat, und das haben wir vom Foodblog schon gewusst, Thema Online-Vertrieb, Thema, wie präsentierst du dich digital, das hat ja auch niemand gewusst. Das Einzige, was wir ein bisschen vergessen haben, ist, dass so die Nutzergruppe von Endkunden nicht auf einem, so wie wir es gestartet haben, großen Marktplatz, wo du bei jedem Hof direkt bestellen kannst und dann verschickt der eine Hof dir deine Eier, der nächste dir deinen Fisch und das dritte dein Gemüse. Ich habe mir halt gedacht, das ist ja wie will haben, das ist ja als essensaffiner Mensch, der ständig auf Entdeckungssuche ist, ja, auf einmal habe ich die Plattform. Aber dann habe ich selber gemerkt, nach 2 Monaten von Markterstart, irgendwie das mit der Lieferung ist ein Schatz, das klappt noch nicht.
Was hat da nicht geklappt?
Naja, jeder Betrieb hat selber ab Hof verschickt. Wir haben zwar die Post als die Partner gewonnen, auch das Backend, also wir haben ein Portal gehabt, wir
waren online. Da lief Markter dann schon, oder?
Da hat Markter schon geliefert, genau. Ab Stunde null eigentlich. Ab.
Wann war denn der erste Liefertag?
Naja, wir haben 2017 ein Crowdfunding gemacht, nämlich nicht Crowdinvestment, was wir jetzt hinter uns hatten, sondern ein Funding noch mit 50.000 Euro. Und da haben wir vor allem Markter Kennenlernpackerl und Markter Gutscheine verkauft an die User. Das war übrigens das, wo ich mich falsch täuschen habe lassen, weil wir hatten diese 50.000 Euro gleich einmal verkauft. Das heißt, die Leute waren interessiert an der Idee von Markter, Lebensmittel von Bauern
direkt. Also Crowdfunding vielleicht zur Erklärung?
Ja, ja, ist eine Möglichkeit, in dem Fall war es wie eine Vorfinanzierung, würde ich mal sagen, wie eine Art Pre-Sales oder wie auch immer. Das heißt, Vorverkäufe. Wir haben das Produkt noch nicht einmal gehabt, die Plattform war auch noch nicht online, wir haben nur die Idee wieder mal präsentiert. Da bin ich ja scheinbar mit Ideen, komm ich weit. Und haben dann 50.000 Euro eingesammelt.
Für Produkte, die Menschen dann bekommen.
Genau, das war einfach klar, Kennenlernpaket, klein, mittel, groß. Oder ich glaube, wir hatten klein und groß.
Könnt ihr jetzt kaufen. Halt,
genau, könnt ihr jetzt kaufen. Und sobald Markter dann online geht, helf uns, die Plattform aufzubauen. Sobald wir online gehen, kriegst du deinen bereits getätigten Investition einfach als Produktpaket zurück. Also direkt einfach austauschen.
Im Vergleich zum Investment, wo direkt.
Genau, beim Investment bist du beteiligt und dann wiederum kriegst du auch Zinsen und solche Geschichten. Crowdfunding, wie wir es gemacht haben, ist entweder einfach nur als Spende zu verstehen oder wie, dass du halt eigentlich dir ein Ding vorher bezahlst und nachher bekommst, wenn es fertig entwickelt ist.
Ja, das Hintergrund.
Genau, und da haben uns dann auch dann irgendwie in kurzer Zeit so 250 Leute unterstützt. Und das war super, weil wir gedacht haben, ja, das interessiert ja so viele und das ist ja super. Und dadurch haben wir, muss ich sagen, auch ganz viele Produzenten gewinnen können, wiederum Wechselwirkung, weil die haben gesehen, naja, wenn Markter es schafft, 50.000 Euro an Gutscheinen und Paketen schon vor, bevor sie online sind, zu verkaufen, dann will ich da Teil davon sein. Da muss ich ja nur meine Produkte listen und dann geht alles von selber so.
War das noch Teil des Uni-Projekts, dieses Crowdfunding, oder war das dann schon das Unternehmen?
Das war dann schon eher das Unternehmen, Markter. Also Uni-Projekt war wirklich eigentlich nur das eine Semester sehr intensiv, oder lass mich überlegen, was er ganz ganzes Jahr? Nein, ich glaube, es war ein ganzes Jahr. Es war das erste Uni-Jahr, voll. Bis Sommer 2000.
Da ist die Website entstanden, oder?
Genau, eigentlich vor allem das Konzept von der Website. Und wie schaut das aus? Und dann über eben den Sommer, das war 2017, da kommt wieder der Manu ins Spiel und ein anderer Freund, der Martin Reicht, mit mir dann, so ja, genau, ja, alle, ja, auch da damals dann, ich war dann mit mein weiterer Freund dann nicht, nach dem Paul kam dann im Endeffekt dann der Flo, der Flo war Grafikdesigner und das hat natürlich auch Marc da sehr stark geprägt. Ich bin aus irgendeinem Bereich da wirklich in der Kreativbranche sehr stark verankert, oder ist es, und dann haben wir halt das Crowdfunding halt wirklich schon auch da wieder halt mit super Videos, Grafiken und natürlich spricht das ganz viel, wie du die Idee darstellen kannst. Und wenn du halt, wir haben ein super cooles Imagevideo gemacht und das Ganze, es war halt alles schon eigentlich die Idee in unterschiedlichsten Formen erklärt und veranschaulicht. Wir müssen so in die Richtung ja nur mehr umsetzen. Gebt uns die Kohle. Und so sind wir dann halt eben in den Herbst 2017 mit dem Crowdfunding gestartet. Das hat auch super funktioniert. Dadurch immer mehr Betriebe angezogen, also Angebotsseite wirklich gut erfüllt. Und dann haben wir eben den Soft-Launch, glaube ich, im Dezember 2017 gehabt und dann wirklich haben wir 4 Monate so Probezeit gehabt und auch mit den Schnittstellen zur Post. Auch die Post habe ich nämlich schon als großen Partner damals gewonnen gehabt, weil die wollten mit uns ihren Service Next Day Fresh groß ausrollen. Das heißt eben, dass sie wirklich beim Bauern abholen die Box und dann halt innerhalb von 24 Stunden zum Kunden
liefern. Das war noch genau dieses Konzept, wo du
genau, sagst, das war alles noch, ich, noch nicht, Magda ne? braucht, Magda ist nur digitale Plattform, ist keine Logistik in irgendeiner Form. Genau.
Das war der erste Ansatz.
Das war der allererste Ansatz, genau. Und viel mehr noch eher in Richtung, wir vermitteln auch noch die Kreativschaffenden zu den Bauern, damit sie sich noch direkt auf der Plattformebene sozusagen.
Genau, das war ja auch einmal die Idee, dass, dass quasi die Bauern dann auf die Dienstleistungen, dass sich die beiden Anbieter auch treffen dort, ne? Anbieter, Nachfrage.
Nur eben, und dann war wiederum halt März 2018 online gehen. Das erste Monat hat super funktioniert, weil alle Leute ihre Gutscheine eingelöst haben. Das heißt, da haben wir einen super Start weggelegt, da haben wir alle beeindruckt. Und im ersten Monat hat die Post uns auch noch als Zuckerl mitgegeben, kostenlosen Versand übernimmt die Post. Das heißt, auch wenn du wirklich nur, ich sage nicht eine Packung Eier, aber ein Glas Marmelade von der einen Bäuerin und das nächste hast du dein Glas Marmelade ohne Lieferkosten bekommen.
Die Gutscheine waren aufgebraucht, das Monat ging vorbei und die
Kurve begann. Und wir haben gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Niemand bestellt mehr. Und dann haben wir wirklich, dann haben wir intensiv, das war dann eigentlich so mit Sommer oder Anfang Sommer 2018.
Das war dann eine sehr intensive...
Naja, es war vor allem, dann haben wir gedacht, das gibt's dann und hin und her, das weiß ich. Und dann haben wir gedacht, gut, Reichweite hatten wir genug. Wir hatten damals schon 10.000 Facebook-Fans, ich glaube 5.000 Newsletter-Abonnenten. Mhm. Es war ja so spannend.
Ganz viele Menschen haben euch toll gefunden.
Ja, ja, nur niemand hat eingekauft
dann. Genau.
Und niemand, und das Thema ist Verhaltensumstellung. Weil der Weg im Supermarkt halt angenehmer ist, als dass du von 5 Bauern 5 Backeln kriegst. Und da muss man wiederum halt unsere landwirtschaftlichen Betriebe mit reinnehmen. Der eine verschickt halt wirklich pünktlich am selben Tag, der andere vergisst einmal 1,5 Wochen in sein E-Mail zu schauen. Also das war damals auch, da habe ich selber unterschätzt, wie viel wir selber noch die Prozesse eigentlich eine Hoheit darüber haben müssen und sie kontrollieren müssen und die Qualität sicherstellen müssen, weil von selber läuft da gar nichts. Das ist, ja, das, und über den Sommer wollten wir eben den Produzenten dann wiederum auch diese Marketingpakete dann anbieten. Ja, ohne einen Umsatz zuerst kauft ja niemand irgendein Marketingpaket. Aber jetzt zeigt es uns so mal, zuerst war die Rückmeldung, dass ihr einen Verkauf macht und dann investieren wir in Marketing. Davor sicher nicht. Obwohl das ja eigentlich in umgekehrter Logenreihenfolge für mich eigentlich offensichtlich war. Ja, und dann haben wir im August 2018, und das war dann, habe ich noch, oder ist ein Teil meiner nicht aufgearbeiteten Masterarbeit, eine sehr große Kundenumfrage gemacht, aber, und da haben sich, und die haben wir wirklich wissenschaftlich aufgesetzt, weil eben Thema Masterarbeit, und wenn dann verwurste ich alles in eins.
Alles hast du quasi kosteneffizient als Masterarbeit verpackt, weil sonst kostet so eine Umfrage Mörder.
Ja, ja, genau. Mörder, und wir haben das aber in dem Fall schon selber gemacht und als Team, damals hatte ich auch schon 2 Mitarbeiter angestellt. Und viele Leute, die halt einfach so geholfen haben, da wieder auch verbrannte Finger in Bezug auf Freundeskreis, nicht so viele irgendwie, nur weil jeder irgendwie gerade einen Job braucht, gleich mal sagen, ja, alle können mitarbeiten. Habe ich viel gelernt. Aber in der Zeit, jetzt muss ich mir ein letztes Mal, ich weiß nicht, ob das letzte Mal ist, aber ein nächstes Mal die Nase.
Teil 3. Theresa Imre beim Schnäuzen.
Ich schnäuze wirklich nicht sehr damenhaft.
Okay, wie schnäuzt man den Damen? Das können wir bei Teil 4. Versuchst du den Damen habe. Ah, sehr schön, ja.
Kann ja. Wahrscheinlich geräuschlos, so wie das Frauen wahrscheinlich auch nie pupsen oder so, gell? Ja, genau.
Ich hätte pupsen jetzt gesagt auf Podcast.
Das habe ich nicht putzen gesagt. Entschuldigung. Ja. Da wollte ich gerade sagen. Naja, genau. Und dann haben wir die Umfrage gemacht und da haben wirklich 800 Leute eine 15-Minuten-Umfrage ausgefüllt. Also das war schon sehr genau und ging genau um Thema Verhaltensökonomie. Warum entscheidest du wie im Einkaufen? Und bist du natürlich bereit für Sachen wie online und was bräuchte, dass es dann funktioniert? Und da haben wir dann zwei große Konzepte, die wir danach auch wirklich auch umgesetzt haben, eigentlich abgefragt, die klar dann sich herausgezeichnet haben. Eines davon, Kommissionierung, all in one box. Es will nicht jeder von unterschiedlichen Betrieben unterschiedliche Produkte bekommen, sondern du musst das kommissionieren in der Mitte. So nennt man das in der Logistik, wenn man das Zusammenführen von unterschiedlichen Teilen in ein Paket. Fulfillment auf Englisch, wenn jemand mehr im ganzen Business-Jargon unterwegs sein möchte. Das war klar. Und ein anderer Punkt war ganz interessant, dass die Leute eher gesagt haben, sie würden es lieber am Weg von der Arbeit nach Hause mitnehmen, anstatt vor die Haustür geliefert zu bekommen. Und da ist dann die Idee mit unseren Abholstellen auch gestartet sozusagen. Gut, und dann war es im August 2018, eben gefühlt irgendwie so 3-4 Monate nach der wirklichen Start von Magda und das alles. Und das war irgendwie, wir müssen da einiges in die Hand nehmen. Und ich hatte eben über den ganzen Zeitraum da eigentlich, und deswegen war meine Reichweite auch recht groß, da hat mich damals der ehemalige Minister Rupprechter in seinen Masterplan zur Stärkung des ländlichen Raums aufgenommen, als Testimonial und Case Study. Ganz ehrlich, das war für ihn das beste Ding, weil Frau, die gut reden kann, die in der Landwirtschaft Digitalisierung macht. Also für
jung, Startup, genau. Also so und ziemlich die, alles, was momentan gerade modern ist, huckt er gerade mir gegenüber in Personalunion. Ja, ne?
Korrekt. Eben auch 2015, noch vor dem Cloudfund, nicht zwar online, war ich bitte schon in Alpbach geladen, in einem Gremium vom Minister Rupprecher, damals auch Vizekanzler, das war der Brandstätter, und gefühlt noch dem Europäischen Kommissionsvorstand für die Landwirtschaft und Ich habe nur die Idee. Also es ist wirklich absurd, wie weit man kommt, wenn man überzeugt von Dingen ist. Aber das hat mir natürlich immer wieder halt mein Netzwerk extrem aufbauen lassen, weil ja.
Aber was macht das mit einem, wenn man dann quasi relativ schnell so hoch
gehypt wird
und so gehypt und,
ja,
und der Minister, ich kenne dich und den kenne ich und bla. Was macht's mit dir und was bringt's da unterm Strich?
Ja, am Anfang freut's dich, weil du denkst, wow, cool, du wirst so wahrgenommen und auch das, was du machst, ja, eher, dass das Anklang findet. Das, so ganz um meine Person geht's mir selten, eigentlich. Natürlich schmeichelt's mir immer, keine Frage. Also muss man auch. Aber eigentlich geht's mir eher das E, ich bin am richtigen Weg irgendwie so, wenn das sogar das Ministerium sagt.
Genau. Nicht so ein S.
Ja. Und was aber dann die Schwierigkeit in den Ganzen, und das habe ich oft gemerkt in den politischen Strukturen in Österreich, du wirst ziemlich schnell dann mitgenommen für irgendwelche 1000 Vorträge, aber dass da irgendjemand dir businessmäßig hilft, geschweige denn nur ein Auftrag ans Ministerium, wo wir Weihnachtsbacker liefern könnten oder wurscht was.
Oder überhaupt selber auf Markt bestellen.
Nee, ja genau. Nur das. Also, bis jetzt hat er Van der Bellen auf Magda bestellt, aber die Minister bis jetzt noch niemand. Ja, das ist seit 4 Jahren. Dankeschön. Ja, es war eigentlich so eine Frau, die Dore Schmidtau, die ich liebe.
Ja,
wirklich. Na, aber das merkst du dann halt wieder in Österreich, wo dann die an der Macht sitzen und was ich dann eingeladen worden bin für Podien. Irgendwann habe ich dann begonnen erst auch wirklich was zu verrechnen für meine Einladungen, weil mich dann natürlich irgendwelche Raiffeisenbank International Gremien für Führungskräfte Inspiration mich dann hingesetzt haben und dann haben wir mal geredet.
Und du am Anfang noch, ja, mache ich gern.
Ja, sicher, ich denke mir immer, und alle reden einem dann immer ein, ja, das ist so super für dich und deine Reichweite und da kannst du ja so viele Kontakte knüpfen.
Und wie viel kaufen dann tatsächlich?
Und hin und her.
Das im Endeffekt geht darum, dass du was verkaufst. Ne?
Ja, voll.
Oder ihr.
Und das war auch eine lange Zeit, du bist auch ein bisschen falsch gedrückt, weil irgendwie alle finden es cool, aber
jeder kennt
null
dich.
Business teilweise oder halt, ja, viel zu wenig. Trotzdem, ich sage immer, weißt du, alles immer zweischneidig, in der Zeit habe ich dann auch teilweise, waren dann wirklich auch Ministeriumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter so begeistert, dass die in gewissen Phasen dann einfach auch gesagt haben, du überleg einmal da und dort wieder mal größere Förderung einfach einzureichen. Das kann ja jeder einreichen, also es ist jetzt nicht irgendein Schießtier, auch in meiner Situation hat mir noch niemand irgendwas unter der Hand durchgegeben. Ich glaube, vielleicht ist das mit Machtstrukturen dann noch einmal anders.
Das ist ja keine Geheiminformation, aber es ist bei...
Es manchmal hilft es, wenn dir jemand einen Hinweis gibt.
Wenn du ihn kennst und sagt, genau. Förderung.
Ja, einfach sagt, hey, reicht da doch ein, kannst du ja probieren. Ja, und dann haben wir eben, und das war ein bisschen aufwendiger, weil da haben wir eine EU-Förderung dann eingereicht.
Das heißt, bist du den hast eigentlich hauptsächlich von Ersparten und Förderungen.
Ja, es war eine Mischung aus, eigentlich war es ziemlich genau ein bisschen Förderung, würde ich mal sagen, ziemlich ein Drittel Förderung, ein Drittel Bankkredite. Also ich habe mich auch privat.
Privatkredit oder was?
Ich habe mich privat oder mit, ich muss noch immer teilweise für Magda-Kredite unterschreiben.
Also du haftest privat und bist privat.
Ich habe, bevor ich Magda gegründet habe, und das ist ein ganz interessanter, glaube ich, Zugang, ich weiß weiß nicht, ob das alle so machen, aber ich habe es gemacht. Ich habe mir, bevor Stunde Null war, gedacht, ich verschulde mich mit maximal 150.000 Euro privat. Mhm. Das ist ein Betrag, der ist viel, also mit dem kann man schon einiges machen. Mhm. Und gleichzeitig, den traue ich mir zu, dass wenn alles schief geht, wirklich auch privat, wie gesagt, mein Papa hatte eine Firma, die in Konkurs gegangen ist, den traue ich mir über 5 bis 10 Jahre zurückzuzahlen. Mhm. Weil wenn das jetzt alles schief geht, Hauptsache ich habe es probiert, dann gehe ich halt in einen Job, wo ich gut verdiene. Ich
habe immer den Lebenslauf das erste Mal
genau, weil bis jetzt habe ich noch nie wieder gescheit beworben. Ja, ich habe wirklich noch nie beworben, ich habe noch nie ein Bewerbungsgespräch gehabt. Ich völlig schräg. Und nein, aber mir war schon dann irgendwann ab einem gewissen Grad klar, dass wenn ich will, kann ich Geld verdienen. Ich habe es gemerkt, weil ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet habe und ich kann schon so arbeiten, auch wenn es nicht lustig ist und mir nicht entspricht. Ich weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie hilflos. Ich hatte Gott sei Dank wirklich nie Existenzängste. Und mit dieser inneren Entscheidung, mich mit 150.000 Euro optional sozusagen zu verschulden, das war mein Budget. Eigentlich, weil bis zu dem Grad habe ich nicht drüber nachgedacht, soll ich jetzt einen 10.000-Euro-Kredit aufnehmen oder nicht? Nein, bis zu dem Grad war ich bereit, das zu machen. Und habe das auch wirklich immer eingehalten. Das hat funktioniert. Und dadurch hatte ich eben
das war auch, das zweite Drittel.
Ja, das war das zweite. Und das dritte Drittel sind halt Business Angels, die eingestiegen sind. Also meine zwei Chefs damals, eben der Paul und der Jörg. Dann extrem lieb und dankenswerterweise mein Papa eben auch.
Also strategische Investoren wahrscheinlich in diesem Sinne. Keine Finanzinvestoren, nein, null. Exit getrieben.
Gar also nichts. Niemand, der bei
Max jetzt verkaufen, dabei ist.
Nein, gar nicht. Es ist eigentlich, wie man dann oft sagt, das Triple F. Das heißt Triple Friends, F. Family and Fools.
Die Fools.
Naja, die es halt machen, weil sie dich und das Ding gut finden, aber weil sie sich jetzt nicht
liebe damals, Fools, meldet euch.
Ja, genau. Weil sie sich einfach nicht jetzt was daraus erhoffen, sondern weil sie also nicht bewusst, natürlich ist es allen auch und wie gesagt, wir hatten alle ein Business-Hintergrund, aber es geht eher um die Person, die Idee und alles, anstatt jetzt nur zu sagen, Cash, Return, das ist so risikoreich, dass du noch, da war ja noch gar nichts da, was willst du da ableiten, da kannst du von einem Potenzial was ableiten.
Ja, der Mensch, die Idee und
das genau.
Vertrauen in das Ganze.
Ja, und das war dann eigentlich bis eben gefühlt so im Herbst 2018 unsere Finanzierung, jeweils ein Drittel. Und
ja, das ging dann zu Ende.
Ja, das ging immer wieder zu Ende. Auch die Förderung, ich meine, das waren, man kann ja ein bisschen offen über Zahlen reden, finde ich. Also wir haben damals eingereicht ein Projekt, ganz zum Beginn von 135.000 Euro für den gesamten Aufbau der Plattform, also vom sozusagen von der Softwareseite, vor allem ja, IT.
Also es ist schon ein bisschen, ist schon ein Betrag, ne?
Ja, ja, aber ganz ernsthaft, also Freunde hin und her, wir haben schon verrechnet. Also das waren schon, es war so Programmierer auf gratis, die vor allem, es war ein sehr komplexes System, weil du einen Marktplatz mit Subshops hast. Das ist kein, ich nehme jetzt irgendein E-Commerce-Tool.
Es wird unglaublich schnell. Also man glaubt immer, nur weil es im Internet ist und man sieht es, deswegen hat man das.
Ja.
Wir haben eine trivialste Website dahinter. Bei Power to the People und boah.
Ja, man unterschätzt so, es schaut so easy irgendwie aus und das ist sehr komplex.
Jedes Ding, das irgendwo ist, hat irgendeiner überlegt, warum das dort ist und das muss funktionieren.
Ja. Und dann überleg einmal, wir haben allein, was ich da teilweise auch für die Steuerberatung, wo ich sogar selber dann eben vorher dort gearbeitet habe, also gab es auch eine Steuerberatung dann dabei, was wir dort ausgegeben haben, nur für Umsatzsteuerregelungen in der Landwirtschaft, wie man das in ein E-Commerce-System übertragt. Unglaublich kompliziert, weil du natürlich, die Bauern haben immer auf eigene Rechnung verkauft, dadurch hattest du Mischstandardsätze, ob das ein pauschalierter Landwirt war oder nicht. Warum
bist du nicht weggelaufen? Also mir kommt so dieses Ding, ich stehe auf und ich laufe.
Kannst du gehen, ich führe das Gespräch einfach alleine weiter, kein Problem. Ja, ich weiß nicht, wenn ich A sage, sage ich auch B. Das, glaube ich, mache ich extrem. Ich glaube, das unterscheidet mich auch von vielen Leuten, die mich über die Zeit begleitet haben und denen immer wieder irgendwie so der Atem ausgegangen ist. Ich glaube, man muss im Leben gar nichts, aber das Müssen, was wir haben, ist eigentlich eine Konsequenz aus einem Wollen von vorher. Weil ich wollte
das war jetzt kompliziert und schön zu
sagen. Warte, noch einmal, weil das ist für mich eine wichtige Erkenntnis auch. Ich muss nichts, ich meine, es sagt mir jemand von außen, ist wurscht, was ich muss nichts als Mensch, sagen wir mal so. Natürlich muss ich vielleicht mich darum kümmern, dass ich schlafe und was zum Essen habe, aber jetzt mal ganz in unserer Wohlstandsgesellschaft gesprochen.
Schneuzen.
Ja, genau. Manchmal ist es notwendig, weil sonst hört man mich nicht so gut und ich habe einen nasalen Zugang. Aber ich muss nichts. Und das, was ich muss, sind Dinge, für die ich mich vorher entschieden habe eigentlich. Weil wenn ich sage, ich mache das, dann muss ich danach irgendeine Steueraufbereitung machen von Landwirtschaften
und Pauschalierten.
Aber das Muss entsteht aus etwas, was ich vorher ja wollte. Also kann es gar nicht so als Muss. Also mir hilft es, dass ich, wenn ich was machen muss, mir denke, was wolltest du selber machen? Kommt zurück zum Namen, eingebockt dazu, und ausgelöffelt. Wenn du dir die Suppe einbrückst, musst du sie auch auslöffeln. Voll. Das ist irgendwie befreiend, weil sonst fühlt man sich oft so, dieses Tausende, weißt du, auch wenn du selbstständig bist oder eben ein Unternehmen aufbaust. Letztendlich, du machst das, weil du es willst. Mhm. Und ja, es können
und dann gibt es einfach die strukturellen Hürden, die man hin und wieder in Form von, keine Ahnung, das, oder sonst also, was findet.
Ja, ja. Es gibt genug Sachen, die ich hasse. Also ja. Keine Frage.
Sonst würde es ja jeder machen. Ja, 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 okay.
Mhm. Ja, und dann waren wir jetzt, glaube ich, bei 2018. Wir haben jetzt voll die, war das auch die Eingangsfrage?
Ja, aber du kannst wirklich manchmal was vergessen. Du kannst immer wieder den Podcast anhören, weil ich glaube, so ausführlich
hast du es noch nie. Und das,
das ist ein Zeitdokument, was wir da heute schaffen.
Ich glaube auch, das wird eher, bitte, liebe ESA 2050, du bist dann 60 Jahre alt. Erstens einmal, liebe Grüße, ich hoffe, dir geht's weiterhin gut. Bin gespannt, was du jetzt machst in der Zukunft. Was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du entspannter geworden bist, das wünsche ich mir nämlich ständig, und dass du eh weißt, dass alles richtig war.
Wir schließen die Zeitkapsel.
Passt, dankeschön.
Ja.
Sehr schön. Ja, und dann haben wir eben 2018.
Also doch, liebe ESA, gell?
Ja, doch. Stimmt. Du hast wirklich recht. Das ist lustig. Ich habe aber, das habe ich aber mit meiner Mama besprochen, dass ich es ein bisschen wahnsinnig finde, wenn ich über mich selber rede, dass ich manchmal in der dritten Person rede. Das ist ja wirklich ein bisschen absurd, wenn jemand sagt, aber.
Ja. Total reflektiert, kann man auch sagen.
Ne? So. Das ist sogar etwas, dass man dadurch, ich glaube, ich zeige gerade die Zunge. Na, aber ich glaube schon, dass es einen besser von außen wahrnehmen lässt, in Bezug auch auf wie man emotional selber entscheidet. Weil wenn ich jetzt mit mir, zum Beispiel wenn ich ein Problem habe und mich innerlich ein Gedanke beschäftigt, rede ich ernsthaft in der dritten Person mit mir so, ja, das brauchst du jetzt, genau. Und das relativiert es total. Weil ich nicht in mir selber bin, sondern einfach von außen auf mich schaue und merke, ein inneres Kind in mir ist gerade ein bisschen verletzt in irgendeiner Sicht und fühlt sich gerade irgendwie nicht gesehen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen lieb haben. So rede ich mit mir ganz ernsthaft, oft, wenn es mir schlecht geht. Ja. Mir hilft es. Ich glaube wirklich. Ja. Und man trennt dann ein bisschen sein emotionales Ich von seinem Erwachsenen.
Ja, es ist hin und wieder gar nicht so schlecht, wenn man sich von außen sieht oder vielleicht wäre Dritter dabei hilft oder sonst was.
Auf jeden Fall.
Verliert man sich teilweise in sich selber auch.
Ja.
Gerade in so Phasen, glaube ich,
wie 2000. Du bist wahnsinnig. Ja, voll.
Ja. Die Phase war ja da zu der Zeit dann wahrscheinlich, also 2018.
Ja, das war dann schon, 2018 war schon schwierig, aber da habe ich noch so den Drive voll drauf gehabt. Mhm. Und dann haben wir aber eben das ganze Logistikkonzept eben wirklich als Arbeitsgemeinschaft mit 45 Produzenten gegründet und eingereicht bei der EU-Förderung.
Genau,
und
das war
bekommen. Und das war dann eine fette Förderung, weil das waren dann damals 280.000 Euro, also da kannst du schon was machen.
Und damit, das war aber nur eine Kofinanzierung, ne? Das heißt, du hast selber...
Auch wieder,
ja. Genau.
Aber in dem Fall, weil die Agrarförderungen nicht unternehmensmarktverzerrend sind, ich bin zwar nicht der Meinung, dass es so stimmt, aber so wird es in EU-Recht geregelt, ist die 80% gefördert zum Beispiel.
80?
80. Und das ist schon, dann, da hast du mal
gut, oh, bist
schon mal ganz gut unterwegs. Ja. Mhm. Und diese Förderung, mit der haben wir eben unser ganzes Fulfillment Center, also diese Kommissioniermöglichkeit für die Kleinbetriebe
auch. Also da habt ihr dann definitiv umgestellt von jeder Bauer schickt selber an den Kunden
zu. Genau, das haben wir dann wirklich begonnen. Ich muss sagen, das, wie wir gestartet haben mit digitaler Plattform, hat es 4 Monate dauert, bis wir beschlossen haben, wir müssen was dazwischen einziehen und genau das wird's. Es hat dann halt wieder fast ein Jahr gedauert, bis halt alles fertig war und wir damit halt live waren, weil jetzt man unterschätzt echt oft. Erstens einmal, wann kriegst du Finanzierungszusagen, auch Förderungen brauchen, dann reichst das ein und dann kriegst du ein halbes Jahr später Rückmeldung. Also es ist so zeitverzögert, dass du einfach wirklich geschäftstechnisch ist es sehr schwierig oft. Ja, und dann haben wir eben wirklich über das ganze 2019er Jahr bis eigentlich gut in den Herbst unseren Aufbau gemacht von den ganzen Prozessen auch vor allem, die dann auch zum großen Teil schon digital abgebildet, aber da gibt es auch noch immer Baustellen. Ja. Aber mit dem Ziel, dass wir eine Art, wie man auf Englisch sagt, Blueprint, man kann auch Blaupause dazu sagen, ich finde nur niemand verwendet das auf Deutsch, aber es ist schon eine Anleitung für, wie Logistikkonzepte funktionieren können. Ja. Weil die Idee war auch da immer, wir wollen Plattform sein, wir wollen eigentlich dezentrale Logistikstrukturen und warum nicht in jeder Region so ein kleines Logistikzentrum machen. Und das war der Startschuss eben mit in der Traktorfabrik, hat die geheißen, in Floridsdorf. Und da haben wir dann aber die ersten Herausforderungen wirklich kennengelernt, nämlich was betrifft es, wenn Kleinproduzenten dich beliefern, direkt selbst.
Da ging es dann ans Wachstum, da ging es dann an mehr Mitarbeiter wahrscheinlich, ja, an auch. Viel Arbeit,
ja.
an Veränderung.
Das, ja, absolut. Ja. Und da war aber gleichzeitig dann aber auch das Thema, boah, unsere Betriebe sind aber nicht so weit. Wir müssen einfach, wir sind extrem stark dann in Workshops gegangen und haben denen einfach wirklich auch erklärt, warum ist es sinnvoll, einen Lieferschein zu haben? Warum braucht man eine Abrechnung? Warum muss ich zu einer Zeit pünktlich sein. Also es waren dann wirklich so von bis, oder warum ist es notwendig, jetzt nicht so, ich will auch nicht das irgendwie belustigen, aber warum zum Beispiel wir Dinge anhand von Kartons extra gepackt brauchen, anstatt dass alle Joghurtgläser in einer Box sind. Die, für den Betrieb kann ich das komplett verstehen. Der produziert halt seinen Joghurt, gibt es in der Kisten und liefert es zum Markt da. Für uns, damit ein Prozess funktioniert, müssen wir das halt sortenrein getrennt haben, weil jeder Schritt, der noch einmal ein anderer Mitarbeiter, der ja gar nicht mit dem Joghurt vertraut ist und schauen muss, aha, das eine ist jetzt Waldbeere, das andere ist Heidelbeere, wie schlichte ich das ein? Da wird es dann wirklich kompliziert. Und damit muss ich sagen, haben wir uns jetzt eh gefühlt eineinhalb, oder nicht nur gefühlt, damit beschäftigen wir uns seit jeher, nach wie vor, keine Frage. Laufender Prozess, auch gerade wenn man neue Produzenten
liest. Einfach, oder? Da hat der Bauer einfach eine Bestellung gekriegt, hat ein Pack gepackt und hat es verschickt.
Genau. Und jetzt ist es, und dann war es auf einmal so, okay, wir kriegen die Bestellung, das System schlagt dem Bauer dann die gebündelten Bestelllisten vor, die er liefern muss, und dann müssen wir natürlich auch sicherstellen immer, dass die Produkte, weil sie sind ja schon bestellt und bezahlt, auch produziert werden können. Meine Lieblingsanrufe waren, die Rehe haben den Salat gefressen oder der Fischsteich ist gekippt, also so viel, wie wir kurzfristig einspringen müssen in dem ganzen Bereich, das ist wirklich schräg. Aber gut so, weil das haltet uns alle irgendwie aktiv. Na, aber es ist, ich finde es eine witzige Herausforderung. Wenn es jeden Tag passiert, ist es zach. Und ich kann es mich auch erinnern, wie die ersten Anrufe bei Magda waren immer um 5 Uhr in der Früh, weil die halt nach der Stahlarbeit halt mich angerufen haben.
Aber jetzt, eine Frage ist, du, wie du es beschreibst, ich könnte mir vorstellen, dass andere große, erfolgreiche Lebensmittelketten am Anfang ihrer Zeit ähnlich agiert haben. Es war zwar jetzt in dem Fall kein virtueller Bauernmarkt, sondern vielleicht war es ein Kreisler oder zwei.
Ja.
Aber sie haben auch Lieferanten gehabt, haben das auch, und die haben auch die gleichen Probleme gehabt damals. Nicht? Also
ganz sicher. Und deswegen haben sie dann begonnen, ihre harten Vorschriften einzuführen. Und genau. Dann sind wir in der Situation, dass man Penalen zahlt, wenn du eine halbe Stunde zu spät deine Zucchini anlegst. Das ist
schön vorweggenommen, die Frage. Wohin geht denn? Es passt nicht, aber wohin geht die Reise?
Wir wollen das anders schaffen.
Wie willst du das sicherstellen? Weil im Endeffekt die Maßnahmen, die du bräuchtest, dass es funktioniert, wahrscheinlich von der Logik her ähnliche Maßnahmen sind, wie die du damals auch schon vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren getroffen worden sind.
Absolut gerechtfertigte Frage, beschäftigt mich auch immer wieder damit. Ich glaube, es geht um das, wie richtest du dich generell aus? Ich möchte mich mit Magda nicht so ausrichten, dass wir mit größeren Unternehmen arbeiten. Es gibt genauso andere digitale Lebensmittelversanddienste, die halt mit ein paar Händlern zusammenarbeiten und eigentlich ähnlich dir das Paket mit Lebensmitteln vor die Haustür liefern, aber halt ganz andere Betriebe dahinter. Ich glaube, dass die Zukunft nicht nur auf kosteneffizienten Modellen liegen wird, sondern auch, dass der Mehrwert und die Menschen, die Betriebe, die Lebensmittel in den Vordergrund gestellt werden und dass auch bei den Kunden es nicht um eine Rabattpreis-Billigpreis-Aktion geht, wo immer nur das günstigere Ding sich durchsetzt, sondern dass man halt für gewisse Sachen was zahlen muss und Dinge wert sind, weil der Betrieb mehr verdient, weil eben die ganze Wertschöpfungskette anders organisiert ist. Und ich glaube, es ist unsere wirklich auch Mission, dass wir diese Kleine ein Netzwerk der Kleinen werden. Das heißt, wir werden niemals... All is
beautiful.
Ja, genau. Wir werden niemals wahrscheinlich jetzt so operieren können, wie jetzt gewisse, weiß nicht, Zentrallager beim Billa funktionieren, eh klar, will ich aber auch nicht.
Warum nicht?
Weil...
Ihr optimiert also, sicher eure Lagerprozesse auch schon. Wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, es ist der Unterschied muss sein, dass nicht jeder Betrieb, das ist so ähnlich, wie wenn man allgemein, also ich bin absolute Verfechterin von Bio, aber die Kleinbetriebe können sich keine Bio-Siegel leisten. Jetzt haben wir mit Magda Kleinbetriebe auf der Plattform, die nicht biozertifiziert sind, aber bioproduziert. Jeder, der jetzt wiederum biozertifiziert ist, wird mit mir schimpfen, weil ich sowas sag, weil es dann wieder heißt, ja, man kann irgendwie nicht Bio sein oder Bio sein und nicht zertifiziert ist wie halb schwanger sein.
Das gibt's auch nicht. An Base, weil es zahlen dafür für die
Zertifizierung. Ja, sicher, kann ich auch verstehen. Ja. Und es ist aber trotzdem, wenn du zu klein bist, ein Biosiegel kostet dir ein paar tausend Euro im Jahr. Das muss man mal wirklich, abdecken können mit deiner Produktion. Und ich versuche da einfach einen Zugang zu finden, der Dinge nicht so bürokratisch abwickelt, sondern eher halt pragmatisch eher, würde ich sagen.
Und der Konsument soll entscheiden, ne?
Also schon auch, dem, genau. Und wenn der Konsument, er muss halt darüber transparent informiert werden, damit er entscheiden kann. Weil sonst finde ich, wir schieben alle Verantwortung auf den Konsumenten.
Was immer Transparenz ist. Was hast was du die Transparenz in diesem Kontext? Ist das einfach ein Porträt vom Bauern oder ist das ein,
ja, im besten Fall zeigt
die Lieferkette was Technisches oder was ist Transparenz?
Ich glaube, es kann alles sein. Es zeigt erstens einmal, was verdienen wir und was verdient der Bauer. Das ist einmal die Wertschöpfung in Bezug auf preisliche Fairness. Ich finde aber auch, dass man offen darüber sprechen muss, wie ist die Lieferkette, nämlich auch diese idyllische, wir liefern alles mit dem Fahrrad, ist nicht so, das geht sich jetzt mit Magda noch nicht aus, dafür haben wir zu wenig Mengen in der Stadt. Auch die Bauern liefern uns, ich glaube, einer liefert mit einem E-Auto an, alle anderen 99 liefern mit kleinen Transportern an. Also auch da
Bauern muss man mal... Selber an, das heißt,
die Bauern liefern an. Wir haben auch Vorholungen, also wir haben das mittlerweile sogar Vorholung angeboten, heißt? Dass unser Logistikpartner beim Bauern wirklich ein Prof abprobelt.
Das heißt,
genau. Und genau, und jetzt im Endeffekt werden wir den Bauern das eher, oder den Bauern und Bäuerinnen, ich finde auch, Bauern klingt oft eben, es soll...
Landwirte,
ja, ich weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, ich finde Bäuerin oder auch Bauer ist ein schönes Wort. Es sind nur, dass wir mittlerweile mit Bäckereien, mit Metzgereien und allem zusammenarbeiten. Also
mit,
auch
mit
teilweise. Genau. Und eigentlich geht es um Klein- und Familienbetriebe. Ich habe es eher auf die Größe sogar teilweise runtergebrochen, als weil ich denke mir, wenn ein großer Bioproduzent eh schon im Handel gelistet ist, warum soll er jetzt die Produkte auch noch bei Magda verkaufen? Der kann so viel günstiger produzieren als ein anderer, der bei uns dabei
kann,
ist.
Kann, muss, genau.
Genau, und jetzt zurück zur Transparenz. Ich glaube, man muss eben auch zeigen, wie wird das Produkt angeliefert, wie funktioniert das sozusagen von den Lieferrouten, hinzu eben, wie du sehr wohl das erzählt hast, mit Porträts und Geschichten und natürlich auch mit dem, wir haben teilweise auch Produzenten dabei gehabt, die wir ausgelistet haben, weil die uns einfach ungut waren. Wenn jemand mit meinen Mitarbeitern nicht lieb umgeht.
Das ist nicht alles eitle Wonne bei Magda und die Produzenten sind heilig und
ja, wenn es muss auf zwischenmenschlich auf Augenhöhe sein. Und wenn auch Produzenten mit uns nicht so umgehen, dass wir damit zurechtkommen, das gab es wirklich ein paar Mal, dann sagen wir auch danke, dann haben wir halt nicht die richtigen Partner. Ist okay. Aber man merkt schon trotzdem, in der Landwirtschaft ist ein wahnsinniger Druck. Also das egal wo, es haben alle irgendwie einen Bedarf zu verkaufen, zumindest die Kleinen, mit denen wir arbeiten, die eben noch nicht ihre eigenen Strukturen haben. Ja, es ist überall, es geht immer um den Preis, es geht immer um...
Ja gut, es sind Produkte, die haben halt am Markt einen Preis.
Absolut.
Und so weiter. Okay. Wie schafft es ihr dann, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn sie jetzt diese Effizienz... Spiralen zu weit treiben wollt, nicht? Ja. Richtung aktuellen Playern, ja. Was Besonderes bleiben wollt, für die Kleinen. Ja. Sagst du, es sind eher die kleineren Mengen, das heißt aber auch irgendwie zum Teil höhere Preise. Ihr wollt ja auch faire Margen haben, ja, für euch und für den Produzenten oder die Produzentinnen. Wie schaffst du das dann, dass ein Projekt wie Magda auch ein Projekt für die Massen wird? Und nicht nur quasi die Unterstellung, sage ich mir, jetzt als ein Provo-Projekt oder sonst was für die Grünen, auch Bezirks Wiener, die sich das leisten können und wollen. Ja. Wie ist das Strategie für die Masse, dass dieses Prozess?
Also ich glaube schon, dass es die Verantwortung sogar der Bobos ist und der, die jetzt schon sich das leisten können, solche nachhaltigen Projekte zu unterstützen, dass die nämlich sogar eher mehr in den Mangel, also in die Mängel, so heißt es eigentlich, heißt das so?
Was?
Ich rede immer.
In die Mängel?
Na, wie heißt denn das?
Was willst du sagen?
Du nimmst jemanden ins...
In die Mangel nehmen?
Ja,
Mangel. In die Mangel nehmen? Ja, aber die sollen euch in den Mangel nehmen.
Ich denke, dass dort liegt die wirkliche Verantwortung, weil A, sie haben einen Bildungsgrad, sie können sich oftmals wirklich leisten aufgrund von Einkommenssituationen. Ja. Und sie haben auch vielleicht ein Bewusstsein dafür, für gutes Essen, wie auch immer. Und trotzdem ist es oft so, dass die dann zu bequem sind und da und dort, als dass sie ihr Verhalten ändern. Und erst tut es dann wieder eine Mami, die irgendwie Jungkinder hat, vielleicht jetzt nicht die Riesenbudgets, aber die 100% überzeugt ist, dass ihre Kinder halt nur das beste Essen essen. Die sind es dann teilweise fast aktivistisch eher, als die sich's easy leisten könnten. Und das ist sowas, wo ich auch gesellschaftlich immer mehr Verantwortung bei denen sehe, die bereits was haben. Und das ist auch eine Art von, wie kann ich dadurch neue Projekte auslösen. Das ist auch die Verantwortung von unserer westlichen Gesellschaft, dass wir dringend ganz schnell mehr in Richtung erneuerbare Energie gehen. Und nicht, weil wir weniger produzieren als China. Und ja, China produziert aktuell mehr an Schadstoffen wie alles je und her. Aber im Gesamten haben wir für unseren Aufbau schon so viel mehr produziert, dass es unsere Verantwortung ist.
Aber was wäre der Effekt, wenn dich jetzt der zitierte Bobo in die Mangel nimmt und mehr bei dir kauft? Ja. Ja, oder du ihn oder ihr euch? Und sie würden dann mit einem Beispiel vorangehen. Wozu würde das führen? Würde es dann, ihr hättet mehr Einkommen, würde es dann Preise senken? Nein,
auch genauso, auch, also beides. Es wäre auf jeden Fall, ich kann das jetzt einmal konkret jetzt vielleicht noch unsere Firmengeschichte extended abzuschließen. Ja, 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 ja. 2019 hat es dann eben dieses fertige Fulfillment Center gegeben und dann kam dann über den Winter, die weiteren Überlegungen, wie können wir das auslagern und hin und her. Und auf einmal kam Corona. Und das war eben der
Corona. Das ist übrigens, ja, glaube ich, das allererste Mal, dass wir im Podcast überhaupt über Corona sprechen. Das ist richtig, wir bis jetzt vermieden.
Ja, ja. Eh nicht schlecht.
Aber in dem Fall ist es ja
in dem Fall werden wir drüber reden, weil das war für uns der Durchbruch. Also das ist das erste Mal, wo ich dann wirklich so, puh, ich kann wieder schlafen. Weil es waren wirklich...
Was geschah?
Wir hatten in einer Woche 150 Bestellungen und in der Woche darauf 2500. Das heißt, wir haben uns wirklich innerhalb von einer Woche verzwanzigfacht mit den Bestellungen.
Da kam das Gute, dass du nicht schläfst.
Richtig, weil das ist super, dann kann man rund um die Uhr arbeiten. Ja. Und wir haben dann eben die Logistik noch einmal ausgelagert und größer gemacht und das haben wir jetzt alles sozusagen gut abgewickelt. Innerhalb von ein bis zwei Wochenenden waren es eigentlich dann voll. Wir haben es immer dann übers Wochenende halt gesiedelt, weil einen Tag haben wir noch selber gebackt in einer 14-Stunden-Schicht mit vor allem nur Freunden,
die damals
halt
noch
direkt in Floridsdorf selber, genau. Und darauf zurückkommend, also warum das jetzt sinnvoll ist, da wir hatten genau die Mengen, dass wir sogar in der Zeit schon profitabel waren. Und das waren 2500 Bestellungen. Und das heißt, es ist jetzt nicht so weit wegliegend. Wir haben eine sehr schlanke Struktur. Ich habe jetzt 12 Mitarbeiter. Das ist jetzt nicht wenig. Aber gleichzeitig, du schaffst das schon, dass sich so ein Businessmodell auch rechnet, wenn einfach regelmäßig viele Menschen bestellen. Logistik und Prozesse gehen immer einfach die Kosten mit der Menge runter.
Also 2000 Bestellungen pro Woche ungefähr.
Ja, dann ist Marktor sehr safe.
Da bist du schon einmal quasi
aus
euch selbst heraus der Cashflow passt.
Genau, so ist es. Und deswegen sehe ich es schon in der Verantwortung auch von denen, die es können, dass man Dinge und auch neue, nachhaltige, nicht nur Markt, egal wo ein neues Projekt entsteht, das ist vielleicht noch nicht fix fertig, das braucht noch Entwicklungsphasen, das ist noch nicht für den Massenmarkt da, aber es braucht die Verantwortung von denen, die es können, dass man sowas auch unterstützt, damit sich sowas einfach erhaltet, weil Markt kann sich erst optimieren mit den Mengen, die abgewickelt werden. Auch die Betriebe freuen sich und deswegen möchte ich auch zurückkommen zu dem, werden wir dann gleich groß und böse.
Unsere Böse Betriebe, kann ich sagen, aber
nein, cool, aber ich weiß, für mich ist oft, ja. Aber für unsere Betriebe haben in der Corona-Zeit ihre Produktionen teilweise verdoppelt und verdreifacht für unsere Bestellungen. Aber die haben sich an Haxen ausgefreut. Also ich kann mich an Käserechnungen von 10.000 Euro innerhalb von zwei Wochen erinnern. Jeder Betrieb denkt, es ist Weihnachten, also nämlich effektiv Weihnachtsmarkt, da machst du solche Umsätze, sonst machst du als landwirtschaftlicher Betrieb nicht so gravierende Umsätze. Und das zeigt mir aber wieder, dass auch die Kleinen noch viel ausbauen können, wenn der Markt passt und ihre Produkte dementsprechend gebaut werden. Und für einen, ich meine jetzt gerade beim Käsebetrieb, ich meine, das ist ein Familienbetrieb, das sind die zwei, das Ehepaar und die zwei Eltern dort noch, die arbeiten mit, glaube ich, in Summe 17 Schafen und Ziegen. Das kann für mich noch nicht zu groß sein in irgendeiner Form. Das ist jetzt nicht mehr spannend.
Was ist denn zu groß?
Ich habe auch Unternehmen natürlich schon abgeliefert. Eben, wie gesagt, wenn jemand im Handel ist, ich muss jetzt überlegen, das war die, glaube ich, die Firma Moser Wurst, die sind einfach, die wollten sich auch einmal bei uns bewerben, weil die hatten keinen Online-Shop oder irgendwas, die sind aber so groß und dass die halt schon in den diversesten Sachen gelistet sind. Ich glaube, sie haben dann auch circa irgendwas bei 80 Mitarbeiter, da denke ich mir, der hat schon seine eigenen Vertriebsstrukturen.
Wie schwer ist es eigentlich, diese Entscheidungen zu treffen, was geht noch, was geht nicht? Und dann kommen ständig auch irgendwelche altklugen Menschen und sagen, ah, das ist Ding,
ja,
und
wie gehst du damit um? Schon schwierig, vor allem, weil wir es nicht geschafft haben. Auch dazu wäre ich immer wieder gefragt, ein Produzentenkatalog, ein Kriterienkatalog. Auch das haben wir alles probiert, sogar mit dem Forschungsinstitut.
Ach so ein Qualitäts-
ja, Standard, als könnte man so einen Standard setzen, genau. Mhm. Und wir haben es wirklich auch überlegt und probiert und genug einfach auch mit Global 2000 geredet und mit dem FIBL geredet, also das Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Und die waren alle mega interessiert, aber niemand dazu, das geht, weil jeder dazu bräuchte eine Assessment-Analyse. Ja, wie ist das mit den, was heißt nachhaltig oder klein? Es ist alles, oder was heißt Familienbetrieb? Du kannst alles auslegen auf 7 Varianten, wenn du es willst.
Und wenn es die Konsumenten entscheiden?
Ja, ist eine Möglichkeit, aber dann muss ich mich ja dafür zuvor mal vielleicht für was, da müsste ich zuerst Coca-Cola listen, damit die Konsumenten nicht Coca-Cola auf dem Markt bestellen. Weiß ich nicht. Ich glaube, alles kann man den Konsumenten auch nicht geben. Oder das würde auch mein Firmenbild nicht entsprechen. Nein, ich glaube, es braucht schon einen gewissen Vorfilter und dann braucht es Klarheit.
Entscheidung, die ihr dann auch im Unternehmen
trefft. Absolut, wir haben zum Beispiel jetzt alles, was wir kommissionieren, da haben wir nur mit super Ausnahmen konventionelle Produkte drinnen. Mhm. Also wir haben fast alles entweder bio oder eben zumindest Pestizid, Herbizid, Fungizid frei, aber halt vielleicht nicht zertifiziert. Und dann hatten wir aber auch heuer im Sommer den Fall, dass eben die Marillensaison so wahnsinnig ausgefallen ist, weil es halt alles abgefahren ist und die Wachau hat, glaube ich, 90% weniger Ernte gehabt als sonst. Und dann haben wir eben sehr lang mit einem unserer Marillenbauern geredet, der sogar selber Biobauer werden wollte, aber er hat gesagt, in seinem Gebiet, wo er die Marillen anbaut, er muss einmal im Jahr mit einem Fungizid drüber gehen, sonst schimmeln ihnen die ganze Ernte weg. Und er wollte selber bewusst eigentlich Biobauer werden, schafft es aber nicht, weil dieses ländliche Areal, wo er ist, noch keine Alternative zum klassischen Fungizid hat. Was machen wir? Wir listen den in dem Fall, weil wir hatten auch keine andere Möglichkeit, aber haben halt wirklich groß im Vergleich zu andere schreiben sonst Bio dazu. Wir haben halt groß dazu geschrieben konventionell, weil es einfach dadurch auch die Leute halt nicht täuschen soll. Und jetzt für die neue Homepage, die kommt jetzt in 3 Wochen online.
Eine neue Homepage?
Ja, alles wird neu.
Ganz neu, oder?
Das ganze System ist jetzt neu. Ganz wir arbeiten schon seit langem jetzt daran und jetzt endlich.
Oh, 3 Wochen. Drei Wochen.
Das wird Anfang November sein.
Okay, wenn das jetzt rauskommt, ist das wahrscheinlich vor 2 Wochen gewesen. Achso,
ja dann, warte mal, wie Zukunft, zurück, warte, vorwärts, rückwärts, spulen.
Ja. Na warte, bevor
2 Wochen ja? ist die neue Website erfolgreich online gegangen.
So ungefähr.
Alles hat gepasst, es gab keine Fehler.
Ja. Hallo Esa, es war alles gut. Ja. Es ist übrigens für dich, weil du gesagt hast, du hast immer 1er gehabt, es ist auch das, wird die Folge 11 sein, also das sind wieder 2 1er. Also irgendwie eine vorhergehende Idee. Ja. Ja.
Ja, ja, genau. Nein, das neue System, was habe ich jetzt gerade geredet? Genau, und da werden wir jetzt 3 Kategorien machen. Es gibt eben 3 Punkte für, wenn es biozertifiziert ist. Also da müssen wir auch nicht viel drüber nachdenken. Also Kleinbetrieb ist immer Anfordernis. Mhm. 3 Punkte kriegt es, wenn es biozertifiziert kriegt. 2 kriegt es, wenn es kein Siegel hat. Aber in dem, wie wir mit dem Produzenten sprechen und in Auskunft stehen, komplett ohne Pestizide auskommt oder halt ohne Düngermittel. Und nur 1 Punkt oder halt eben 1 Zeichen kriegt es, wenn es dann sozusagen irgendeinen Ansatz von Pestizid, Herbizid, wie auch immer hat, der nicht biologisch ist. Mhm. Und dadurch und zusätzlich, und jetzt kommt der wirkliche Clou, ich wollte schon immer ein System machen für den Anreiz nachhaltiger Kaufentscheidungen.
Für den Anreiz nachhaltiger Kaufentscheidungen.
Jetzt. Wir wollen ja das Positive fördern und nicht das Schlechte bannen. Mhm. Und deswegen wird es mit Magda in Zukunft auch so ein Bonusprogramm geben, wie es alle tollen Jös haben, aber anders aufgebaut. Bei uns Bonus, kriegst du...
Keine Punkte, sondern Blumen, oder was?
Blätter. Nein, ich meine das nicht. Herzen. Ich werde wirklich Herzen werden. Nein, aber es soll so gehen, dass wenn du nachhaltige Entscheidungen triffst, wie du kaufst zum Beispiel mehr hochwertige Produkte in Bezug auf biozertifiziert und dass die vielleicht, weiß ich nicht, noch einmal aus einem gewissen Kilometerkreis, Umkreis kommen. Also da werden wir
die Kriterien sind noch,
genau, sind noch in offen. Arbeit, genau. Mhm. Aber dementsprechend verdienst du dir Punkte, je nachhaltiger du einkaufst und die kannst du dann wieder einlösen. Mhm. Und kannst damit entweder Produkte bekommen, direkt vom Markt da, oder ich glaube Gutscheine haben wir teilweise auch drin, als Punkte. Mhm. Ja, und so wollen wir dann auch mit dem System ein bisschen mehr wachsen über diese Empfehlungen. Bis jetzt, wir kriegen ganz oft als Rückmeldung, woher kennst du Magda? Ja, irgendjemand hat schon einmal dort bestellt. Und das wollen wir mit dem System halt auch irgendwie incentivieren, weil sonst muss ich das Budget auf Facebook ausgeben. Und das ist mir immer etwas zu blöd.
So, wenn ein für 10 Euro kannst du noch 2000 Leute mehr erreichen.
Genau.
Ja, ja. Es ist ganz schrecklich, wenn man mal da einsteigt.
Wenn du da mal mit einem E-Commerce-System einsteigst, dann wird dir schlecht, was ich auch an Daten über alle habe. Also das muss ich oft sagen. Mhm. Ich will das teilweise gar nicht wissen. Umgekehrt, wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich einen riesigen Vorteil, den andere sonst alle nehmen. Ich kann ansteuern, was die Interessen der Leute sind und wer welche Facebook Werbung von Magda angespielt bekommt, das geht alles. Und zusätzlich, ich zahle ja nur für die Werbung, wenn der Kunde wirklich einkauft.
Und wenn du das nicht tust, hast du einen Wettbewerbsnachteil. Also es ist irgendwie, du kommst aus dieser Kiste nicht raus.
Wirklich absolut einen Wettbewerbsnachteil. Mhm. Und deswegen musst du ein anderes System aufbauen. Und da war wieder halt dieses Magda-Bonussystem. Es wird Magda-Freundeskreis heißen.
Freundeskreis, ja.
Und dass wenn du zum Beispiel halt jemanden weiterempfiehlst, dass du wieder Punkte kriegst, der kriegt Punkte. Also es ist ein bisschen so... Keine Ahnung, wir versuchen damit halt auch mehr diese zwischenmenschlichen Sachen. Und ich will es einfach lieber über ein eigenes System steuern, wenn es möglich ist. Ich bin sehr gespannt, aber auch das wird Teil der neuen Webseite. Aber ich würde es einfach lieber so schaffen, als dass ich einfach nur sage, liebes Facebook, hier habe monatlich 5000 Euro, nur damit die Leute uns sehen. Weil Unternehmensseiten auf Facebook, die haben ja null Reichweite. Die wissen ganz genau, dass du zahlen musst, damit du... Ich habe in meinem Privatprofil, deswegen poste ich selber so viel als meine Person, ich habe einfach eine wahnsinnige Reichweite, wenn wir mit Magda posten, obwohl wir, weiß nicht, 20.000 Follower haben, haben wir weniger Reichweite als ich mit meinen, weiß ich nicht, paar hundert, okay, es sind eher paar tausend, aber halt Freunden auf Facebook.
Freunde, Freundeskreis.
Ja, genau. Ja. Ich mache jetzt Facebook so, sagen für die Landwirtschaft nach. Nein, aber es ist schon absurd gerade und ich habe jetzt erst letztens auch wieder dieses, ich glaube auf Netflix, auch eine der großen Schwierigkeiten, weil das zerstört wiederum die Filmbranche, also man muss da wirklich ein bisschen überlegen. Das
kann man eigentlich noch tun.
Ja, was kann man machen?
Aussteigen, komplett, ne?
Ja, und aussteigen, dann explodiert man sich, dann prägt man nicht die anderen. Also ich glaube schon, dass es notwendig ist, neue Lösungen aufzubauen.
Ja, die Frage also war ja vorher, wie bringst du Märkte in die Masse? Also jetzt mal über dieses
Grundübergang etc. Ja, also viele Ideen natürlich, genau. Und ich glaube, es braucht einfach dranbleiben am Ball. Man muss sich einen langen Atem erhalten, aber es ist schon das Ziel, vielleicht jetzt nicht... Ich möchte eigentlich Leute erreichen, die einen Sinn für nachhaltige und gute Produkte haben. Die müssen nicht unbedingt reich sein, weil ich glaube, es braucht auch in Zukunft ein bisschen ein Mehr-Abhofpreissystem, dass auch die Leute im Gemeindebau, die vielleicht halt nicht ihr, oder auch Pensionisten, die kein super
Es folgt Teil 4. Wir probieren es jetzt mit einem Damenschneuzen.
Ah, das ist gemein. Ich will normal schneuzen. Aber ich habe es selber gesagt.
Na, nichts. Dann mach's richtig. Noch nachhaltig.
Derweil ist es eher.
Schauen wir mal. Das war jetzt wichtig.
Ja. Ja, na, und ich glaube, es braucht das, aber mein Anspruch wäre eher für Leute, die einfach ein Gespür für die Produkte haben, anstatt, dass es jetzt, und dass natürlich gewisse Produkte, die in Saison sein können, und das ist mir auch wichtig, dass wir die vielleicht über auch wiederum ein Umschichtungssystem günstiger an zum Beispiel Pensionisten und Studenten anbieten können. Warum können nicht alle Studenten automatisch günstigere Preise bei Magda bekommen und andere zahlen das mit ihren, also ich glaube, es können auch Unternehmen ein Umverteilungssystem auslösen mit ihrem Businessmodell. Dafür muss man natürlich groß sein, um Relevanz zu haben.
Groß werden ist schwer, wie werde ich groß?
Richtig.
Ja, glaubst du, natürlich musst du sagen, du glaubst dran, sonst wirst du das nicht machen, aber ja. Glaubst du, dass dann die Menschen mit weniger Einkommen mehr ausgeben werden für Lebensmittel und weniger für was anderes? Werden die Lebensmittel dann, wenn du mehr verkaufst, auch günstiger? Kommst du ihnen da preislich entgegen? Muss man da eher umdenken? Und was ist da der richtige
Zugang?
Ich glaube, es ist so ein exklusives Modell, das was man sich einfach, ja, dann leiste ich es mir halt einmal. Ja, dann leiste ich mir halt meinen Einkauf. Wie schaffe ich das? Ja. Ich gehe auch regelmäßig zum Supermarkt einkaufen. Ja. Mehrmals in der Woche oder einmal, wenn ich einen Großeinkauf mache oder sonst was. Wie schaffe ich es, dass ich solche Systeme mit diesen Produzenten im Hintergrund, ja, das ja alles Menschen sind, die auch alle von dem leben, wie schaffe ich es, dass ich die zueinander bringe, so dass das eine regelmäßige Beziehung wird und nicht irgendwie weg vom ich leiste mir jetzt mal Magda, sondern Magda,
wo geht's einkaufen? Das gehört dazu,
ist mein, oder Magda,
genau, ja. Ich glaube, dass auf der einen Seite, es braucht einen Konsumumschwang und das lässt sich, glaube ich, am stärksten mit einem Steuersystem machen, um jetzt wieder ein bisschen übergeordnet zu denken, dass einfach Produkte, die beschissen produziert werden und ich sage bewusst beschissen, mehr kosten. Das heißt nicht, wie es jetzt ist, dass einfach...
Wir sind beim Thema Kostenwahrheit.
Ja, dass nachhaltige Kosten, dass nachhaltige Produktion und Produkte und nicht nur nachhaltig ökologisch, sondern auch sozial fair. Aktuell sind das immer die teureren Varianten und es müssen sich alle immer dafür entscheiden, was nachhaltig zu machen, anstatt dass einfach Business as usual alles ausbeutet. Das ist nämlich mein Grundansatz von was ich an der Wirtschaft falsch finde, ist, momentan nützt die Wirtschaft die Gesellschaft und die Umwelt aus. Punkt. Und sie macht
es um Profit. Ist im Preis nicht drinnen, ne?
Nein,
die Kosten sind im Preis nicht drinnen.
Es ist die Produktion im Preis nicht drinnen. Das ist ganz spannend. Sogar, und ich bin jetzt nicht die Kommunistin, aber sogar Marx hatte ganz klar die Produktion als Faktor im Wirtschaftsmodell. Der neoliberale Zugang hat Produktion nicht als Faktor drinnen. Das ist nur der Preis, der das bringt. Naja, das, was es wirklich kostet, um was herzustellen. Und das, was es eben auch fair kostet.
Und was ist dann im Preis drinnen?
Nur der Markt, das, was es halt im Endeffekt bereit ist zu zahlen oder auch natürlich durch Machtstrukturen geförderte Systeme. Ich meine, gut, im Preis der Lebensmittel hast du genauso ein Fördersystem, das wahnsinnig groß ist und die falschen Sachen fördert, weil es wird nach Hektar gefördert und nicht nach Arbeitsleistung. Was wieder zum Thema Faktor Arbeit.
Sehr, sehr spannend, da habe ich mal den Vorschlag auch von Christian Bachler, der einmal gemeint hat, du solltest eigentlich je nachdem, weil es gibt ja Bergbau und es gibt Regionen, wo einfach flach ist und jeder kriegt quasi, natürlich kriegen Hanglagen ein bisschen mehr pro Fläche, immer
Zuschlag,
aber du bräuchtest, eigentlich müsstest du die Arbeitskraft, die zur Bewirtschaftung eines Hektars Fläche ist, fördern, weil sich dann das natürlich anpassen würde.
Dann hast du auf einmal nicht großindustrielle, maschinelle Bearbeitung und Bodenzerstörung.
Aber eventuell, sondern, aber halt nicht mehr so stark
gefördert. Die kriegt nicht die Förderung, genau.
Kriegen die Bergbauern oder den schwierigen Lagen ein bisschen mehr. Und es wäre wahrscheinlich der fairere Zugang.
Absolut. Und allein deswegen bin ich schon so grantig auf das jetzige marktwirtschaftliches System. Es ist, wenn du jetzt wirklich wiederum zurück zum Volkswirtschaftsstudium gehst, wir haben keinen Markt, der sich selbst reguliert. Der Markt ist aufgrund von Lobbyismus, Machtstrukturen und Großkonzernen determiniert und von falschen Förderstrukturen. Dadurch gibt es kein Angebot trifft Nachfrage.
Es wird so getan,
als Politik soll sich zurückziehen und nur nicht irgendwie staatsnahe Sachen machen und. Blödsinn. Es braucht genau das Gegenteil und viel härter. Also ich wäre für eine ganz starke ökosoziale Steuerreform, wo halt eben Themen, die sonst die Menschen oder
Umwelt... Eine unheimlich gute Idee, sogar diese ökosoziale Marktwirtschaft, die da mal propagiert worden ist, leider nie. Ich möchte es aus meiner Position nicht werten, aber grundsätzlich von allen Dingen, die momentan tagespolitisch wichtig und richtig scheinen, steht da vieles drinnen. Um soziale Umverteilung geht es oder soziale Gleichheit, um ökologische Aspekte, wird leider... immer nur so in Aspekten, wie zum Beispiel,
was du müsstest viel radikaler sein. Ich habe da jetzt erst unlängst, habe ich auch in Vorarlberg auf einer ganz coolen Diskussion, und da, ich finde, es fehlt einfach an aufopfernden Politiker, die sich nicht eben darum kümmern, nur möglichst hohe Wahlwerte zu haben, sondern zu sagen, okay, wenn es jetzt ich bin, die diese Sache und Steuerreform umsetzt, dann bin ich das und dann ist das wenigstens einmal erledigt
und mir
ist es wurscht, dass ich danach nicht mehr in der Position sitze und irgendwie auf meinem Sessel klebe, sondern ich ziehe was durch.
Also du forderst mehr Mut in der Politik?
Ja, absolut, viel mehr. Viel mehr. Und ja, ich glaube, das würde dann nämlich ein anderes, das würde eine komplett die Karten neu mischen, weil auf einmal würden die Dinge, die schlecht sind für Mensch und Umwelt, mehr kosten und die gut sind, weniger. Und auf einmal müsste ich gar nicht so konkurrenzieren zu irgendeiner Billigbute, die aus Polen daher geschickt wird und die, weiß ich nicht, ein Sechstel von dem kostet, was wir auf Markt für die Bute in Bioqualität mit einem Auslauf und allem halt verlangen. Sondern dann würde die andere sogar gar nicht in unseren Markt kommen. Also
es wird keiner kaufen, vermutlich, weil die Kosten dafür, weil man Umweltkosten in den Preisrechten, die ja momentan nicht drin sind, deswegen auch Themen wie CO2-Steuer, was ja zwar auch wieder nur ein Teil des ganzen Dinges nimmt, aber ist zumindest einmal ein Anfang. Umweltkosten, Gesundheitskosten, die was man
nennt das generell in dem Bereich Externalitäten. Und das ist alles, was jetzt aktuell eben nicht einfach nur im Preis wieder gespiegelt ist und sozusagen dem Unternehmer. Aber
Kosten sich niederschlägt und das sind halt Kosten, die Allgemeinheit über Steuersysteme etc. dann auch wieder trägt. Also die Kosten entstehen ohnehin.
Absolut.
Die sind da. Ja. Aber der Preis repräsentiert sie nicht. Das heißt,
das ist genauso auch, warum wir teilweise, wenn wir schlechte Lebensmittel so am Markt eben haben, auch die Gesundheitssysteme das ja mittragen, eigentlich quersubventioniert auch unser Gesundheitssystem unsere billigen Lebensmittel.
Genau, in Form von?
Von diversesten Behandlungen von allem, was danach notwendig ist. Weil also wir
halt sehr zucker-, fetthaltige, ungesunde Lebensmittel, die viel zu billig sind, weil eigentlich die Kosten für die gesundheitlichen Behandlung der Menschen irgendwie in diesen Preis mit einberechnet werden sollten. Und erst dann reguliert sich, dann würde sich der Markt aber unter der Bedingung, die Preise würden wirklich die Kosten repräsentieren und ein Aufschlag für den Gewinn der Unternehmerin, dann würde sich der Markt
ja. Ich bin eben ja auch nicht generell gegen diese Systeme. Es braucht nur ein stärker gesteuertes System, weil wenn es nicht gesteuert ist oder vermeintlich nicht, dann holen sich die, die einfach auf den Sesseln sitzen oder eben die größeren, die Macht haben durch eben ihre finanziellen auch Strukturen, dann beeinflussen die das halt.
Super spannendes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir bitte Neues reden sollen. Wir reden schon viel zu lang. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch zwei Sachen fragen. Ich habe uns zwei Sachen aufgeschrieben, die möchte ich gerne noch kurz mit dir besprechen.
Alles.
Irgendwann muss ja nochmal Ruhe sein. Gut, du schläfst eh nicht, also von dem her.
Völlig egal.
Startup. Na Gott, manchmal kann ich schlafen. Wir haben vorher geredet, vielleicht nach dem Podcast heute, vielleicht macht ihr das jetzt gerade alles ein bisschen so müde, dass du nachher wirklich gut schlafen
möglich,
kannst.
Möglich, kann gut sein.
Ich hoffe nicht, dass unser Podcast einschläfernd ist. Startup, der Begriff.
Ja,
hast du gesagt, dass du ein bisschen, warum du da ein bisschen...
weil er wieder in diese Kerbe generell reinschlägt, der Profitoptimierung und genau des aktuellen neoliberalen Modells, das ich eben eigentlich komplett...
So, das ist 2-Minuten-2-Millionen-Modell. Du zeigst mir, wie schnell du in welcher Zeit wachsen kannst und... wie schnell ich das Unternehmen mit viel Profit wiederverkaufen
kann. Ja, ich glaube, das ist eben das Problem, dass man halt, dass es aus der Finanzbranche so getrieben ist, das so als Startup zu bezeichnen, weil es halt vor allem darum geht, ein möglichst schnell skalierbares, profitables Businessmodell auf die sozusagen
mit der eigenen Sprache, die es dann dazu gibt, das Growth Hacking und was ist da,
genau.
die eigene, ja.
Und das ist halt die Schwierigkeit. Auf der einen Seite musst du schon in dem Bereich mit, also erstens einmal, mir ist es immer wichtig, Bereiche zu verstehen, auch wenn ich ihn nicht sympathisch finde. Mittlerweile verstehe ich aber auch immer mehr, warum so viele Leute dort so in diesen Drive reingeraten, weil du einfach so ein Thema hast, wie finanzierst du sonst Projekte? Also ganz ernsthaft, es ist total schwierig, altruistische Stiftungen, die dann in Jungunternehmerinnen investieren, haben wir noch nicht. Die investieren nämlich lieber in, weiß ich nicht, Casinos oder so und eben nicht in andere Strukturen. Und das ist genau das, was fehlt eigentlich auch wieder im Wirtschaftssystem, dass es gerade in Österreich einfach erstens einmal generell der Startup-Markt viel zu klein ist, weil in anderen Ländern, auch in Berlin oder in den USA, findest du schon deutlich mehr gemeinwohlmäßig ausgerichtete auch Fonds.
Wo findet man die hin?
In den USA gibt es da sicher schon mehr.
Gemeinwohlorientierte Fonds?
Ja.
Das heißt aber wieder vom privaten...
Nein, das sind nicht mehr, das nennt man einfach
philanthropisches
Geld, genau.
Aber privat gesteuert
mehr. Schwierig abzuwägen oft, kannst auch nicht sofort sagen. Also ich traue mich mittlerweile eh gar nichts mehr pauschal irgendwie zu sagen, es ist total schwierig und auch für mich selber, ich kann mir auch je härter, ich versuche auch meine Linie zu finden die ganze Zeit, auch mit Marc da. Und manchmal hast du aber irgendwie dann die Idee, wenn jetzt auch jemand auf dich zukommt und sagt, hey, wir machen das gemeinsam europaweit groß, ja natürlich interessiert es mich auch drüber zu reden. Ich weiß dann zwar noch immer nicht, ob ich das genau machen will, ich meine, dabei haben wir ja wirklich noch das Glück, dass jetzt keine große Firma hinterm Markt da steht. Das bin ich mit einem großen Anteil und 7 Kleininvestoren. Und natürlich ein Crowd-Investing, das wir gemacht haben mit 500 Leuten, die sich bei uns beteiligt haben.
Was würde das für ein Investor sein müssen, dass du ihn nimmst als großen Investor?
Du, ich glaube nicht, dass ich es ablehnen würde generell, weil ich glaube, es muss auf der menschlichen Ebene genauso passen. Ich muss der Person wirklich vertrauen können.
Also muss eine Person sein?
Oder nein, es kann auch eine Gruppe von Menschen sein.
Eine Investorengruppe sein?
Glaube ich auch.
Ein Hedgefonds?
Du musst eher, kannst.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Hedgefonds ist ein bisschen schwierig, weil das schon dann in Richtung eben wieder wie hedgst du dir die ganzen Hebel raus.
Wie lasse ich dich wachsen, verkaufe
genau,
ich dich
hinterher? Genau, genau. Ja. Also das ganze Venture-Capital-Bereich funktioniert auch so. Aber es gibt auch andere Venture-Capital-Sachen. Ich habe da jetzt gerade mit Round-2-Gespräche, so heißen sie, die zum Beispiel, die sind auch ein Venture-Capital, aber die beteiligen sich an deiner Marge. Das heißt, die geben dir Geld und du zahlst es dann, je größer du wirst, desto schneller zahlst du das Geld zurück. Aber es ist eigentlich eine Art Darlehen. Und du hast natürlich Wachstumsquoten und musst natürlich auch irgendwie da Zinsen, also Geld ist nicht gratis. Aber du musst nicht per se ein Modell eingehen, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt in Richtung Exit und ich will es einem Großkonzern verscherbeln. Da bin ich noch nicht unterwegs. Ich kann mir, trotzdem will ich nicht niemals nie sagen. Weil
würdest du Markt da jemals verkaufen?
Ich kann mir Szenarien vorstellen. Ich plane es nicht, aber ich sage zu, glaube ich, kaum etwas, was ich nicht machen würde. Na, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt irgendein so ein globales Mediennetzwerk, das interessiert ist an den Zugängern und was auch immer. Und das dieses ganze Story-Thema mit dem Ganzen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mich sehr weigern, es einem Supermarktkette, weil dann würde erst wieder die gleiche Struktur sich selbst bekommen oder wie auch immer. Also ich glaube, es gibt gewisse Branchen, die ich ausschließen kann, auch mit ziemlicher Sicherheit. Aber vielleicht, stell dir vor, es steigt ein nachhaltiger E-Logistiker bei uns ein. Ich weiß es nicht, kann ich mir vorstellen, ja. Finde ich nicht komplett
ab. Also du würdest das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gerade bei vielen so, sie würde es verkaufen, oh Gott, sonst irgendwas.
Ja, weil man einfach die Dinge nicht vorhersagen kann. Und wenn ich jetzt heute sage, nein, niemals, I don't know, es ist nicht der Plan. Also ich glaube, am liebsten wäre uns allen
aber hier du würdest wirklich schauen, wer das ist, was damit passiert. Es ist
Das ist mein Baby. Das Baby ist gerade im Kindergarten und hat jetzt ganz viele Zieheltern durch mein Team. Davor war es wirklich wie die Mama.
Patchwork.
Absolute Patchwork-Situation ständig. aber es ist wirklich, das bin ich zu 100. Also einfach, das lebe ich so stark. Und ich finde, das macht natürlich auch ganz viel aus, was dann mit dem passiert. Aber stell dir vor, es gibt genug auch europäische andere Gruppen. Vielleicht schließen wir uns einmal alle mehr zu einer Art Joint Venture an europäischen Bauernmärkten zusammen. Ich weiß es nicht. Also ich habe Und umgekehrt die EU
jetzt hast du Leute wieder reingeholt, das war ja gerade vor zwei Minuten gerade verloren.
Gott sei Dank. Nein, aber ich glaube, es ist so schwierig, oft was vorherzusagen. Ja. Und jetzt stell dir vor, es würde irgendwas jetzt so schief gehen. Ich meine, momentan sind wir wirklich finanziell auch fürs nächste Jahr abgesichert. Aber stell dir vor, du stehst wirklich vor dem kompletten Verlust von allem. Und willst du jetzt das in irgendeiner Form, also kann ja passieren, du kannst ja wirklich im Startup-Bereich, es gibt mehr, die scheitern, als die es schaffen. Ganz klar. Also die Quote ist schon wahnsinnig risikoreich. Und wenn du dann sagst, es ist vielleicht irgendwo anders eingebettet und sei es auch, weiß ich nicht, mit einem anderen lokalen Partner. Who knows? Ich sage einfach nur, dass man nicht im Vorhinein alles bestimmen kann und dass man manchmal Radikalität ist gut, aber ich bin dort radikal, wo ich weiß, dass ich es fix sein kann.
Sie ist mir eine total gute Frage eingefallen.
Sag sie.
Bist du als Geschäftsführerin und Mama von Magda mehr verantwortlich für die Idee, für die Magda steht? Mhm. Oder bist du inzwischen mehr verantwortlich für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die...
Ganz gute Frage.
Ja, also ist,
was? Das ist ganz schwer, weil sich auch die Leute bei Magda schon über die, jetzt sind es dann doch 4 Jahre in Summe, ich meine gut, online seit 2, aber trotzdem, seitdem das alles passiert ist, es haben sich ganz viel auch die Leute mit der Phase von Magda eigentlich gedreht, weil meine Studienkollegen von damals haben sicher andere Jobs jetzt einfach und auch sich anders orientiert, als wie Magda gewachsen ist. Und ich habe selten Menschen gefunden, die mit mir in der gleichen, im gleichen Spektrum und Geschwindigkeit wie Magda wachsen muss, mitgewachsen sind. Das muss ich auch sagen. Das war auch schwierig für mich eigentlich in den Phasen, weil entweder du kannst dir noch nicht die Leute leisten, die zum Beispiel, oder auch die Richtigen da sind, die Erfahrung mitbringen.
Das passiert, ja, ja. Mhm.
Weil letztendlich braucht ein Unternehmen wie Magda vor allem Erfahrung. Also du kannst nicht alles neu erfinden. Du brauchst schon Menschen, die ihren jeweiligen Teil einfach verstehen. Und zu Beginn, wenn du so ein Unternehmen gründest, kannst du dir diese Menschen nicht leisten, weil die haben einfach Gehaltsvorstellungen.
Du kannst XY, auch ein neues Unternehmen, selbst wenn es idealistisch ist, nicht auf komplett neuen Erfahrungen alles neu machen.
Das kannst heißt, schon, aber das musst du ja auch wieder leisten können. Hm. Weil je weniger Erfahrung hast, desto mehr Zeit brauchst. Das ist immer diese, ich finde dieses Dreieck immer ganz spannend, zwischen Zeit, Qualität und Geld. Und du kannst immer nur 2 Sachen kombinieren. Es ist nie alles. Weil wenn du im Endeffekt, sozusagen, wenn du, sagen wir mal jetzt in dem Fall, wir haben kein Geld, aber wollen etwas aufbauen, was Qualität...
Ich mal das gerade auf.
Malst dir auf. Na, weißt du, musst eigentlich immer auf was verzichten. Weil zum Beispiel, du kannst was Qualitätsvolles aufbauen, was schnell geht, aber dann kostet es richtig viel Geld. Und das geht nicht ohne Geld. Du kannst gleichzeitig etwas machen, was nichts kostet und Qualität hat, aber das braucht sehr lang Zeit. Oder du kannst was machen, was schnell ist und viel kostet oder auch, ja.
Spiegst du ein wenig auf die Grafik.
Danke dafür, weil ich muss jetzt im Nachhinein... Muss
ja, schon, aber der Zusammenhang
ist. Aber ich finde das sehr spannend und das zeigt es halt auch in Phasen. Und Magda hat sich schon vom Team, und das habe ich oft auch sehr schwierig für mich, weil ich so ein menschenliebender Mensch bin, oder halt ich empfinde mich zumindest als sehr sozial und empathisch. Ja, aber ich habe schon sehr gelitten auch mit den Phasen, wo unterschiedliche Menschen Magda auch verlassen haben. Und immer wieder, ich meine, es ist immer so eine schöne Zeit, es ist, wenn neue Leute dazukommen. So schwierig ist es, weil du halt... auch nicht perfekt. Ich habe zum Beispiel auch unterschätzt am Anfang, ich bin jemand, der gern hätte, dass jeder sehr frei arbeitet und sehr frei entscheidet. Dann trifft man auf einmal auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am liebsten...
wollen.
Ja, die das nicht wollen. Die also die gar wollen. Nicht diese Selbst- und Eigenverantwortung haben wollen. Die
nicht
wollen.
So sind wie du selbst.
Genau.
Das musst du mal akzeptieren, dass Richtig. Es auch diese Menschen
gibt. Und dann zum Beispiel in Phasen, die am liebsten gern von dir tägliche To-Do-Listen hätten, was sie jetzt machen. Und ich bin dann auf einmal komplett überfordert, weil ich auf einmal für 4 Leute To-Do-Listen überlege. Aber eigentlich will ich ja, dass jeder so frei und das genaue Gegenteil, wie ich mir immer gewünscht habe, was ich in der Unternehmensberatung vielleicht zum Beispiel zu wenig ausleben konnte. Das habe ich ihnen gegeben und auf einmal wollte es niemand. Und das waren dann so viele Phasen. Also das Wesentliche sind die Menschen, die Magda ausmacht. Das heißt, Magda ist nichts ohne die Menschen. Aber gleichzeitig empfinde ich mich schon mehr, Gott sei Dank, aber das musste ich mich auch mehr entwickeln, als Mutter von Magda, als Mutter von dem ganzen Team. Weil mein Führungsstil war teilweise auch zu mütterlich in Phasen. Weil ich eher geschaut habe, geht's wohl allem gut. Mehr was braucht der? Mehr was hat der? Mehr was ist da? Und du was denkst war das Problem? Gar nicht mehr.
Ist doch gut, wenn man eine Mutter hat, oder?
Ja, aber das fällt dann auch zu einer, ich glaube, Mutter und das Pendant dazu ist das Kind. Und das ist die Frage, ob ich eigentlich mit Kindern arbeiten möchte oder als mir auf Augenhöhe Gleichgestellten, die eigentlich gleichzeitig auch Zieheltern von Magda wären. Und Magda darf das Kleinkind sein und nicht die Mitarbeiter, die drin arbeiten. Mhm. Von dem her Mutter von Magda, nicht vom Team.
Mutter von Magda. Also die Idee. Das heißt, die Idee steht im Vordergrund. Aber beides verändert aber sich mit der Zeit.
Die Idee lebt also nur mit dem
Ich würde das gar nicht, dass der Wert ist oder sowas, aber es ist die Idee, die natürlich verändert sich mit der Zeit. Die Mitarbeiter, hast du gesagt, verändern sich extrem. Du hast ja, das, um zum letzten Punkt mehr oder weniger zu kommen, du beginnst mit Freunden.
Ich schaffe ich Schnalzen.
Oh, Teil 5.
Ich weiß aber nicht, was heute los ist. Der Herbst kommt.
Der Herbst kommt. Ja. Danke für die Erinnerung und die Zeitumstellung. Wenn man Podcast zum Hören ist, ist die Zeitumstellung wahrscheinlich schon vollzogen.
Wollten Sie das abschaffen?
Ja. Aufruf bitte tatsächlich was.
Liebe EU-Kommission, aber bitte auf Sommerzeit umstellen.
Nicht wie da manche
Menschen, nicht wie manche Menschen da sagen, wir haben dann immer Winterzeit, das wäre für mich furchtbar.
Ganz furchtbar.
Ja, ganz furchtbar. Ja. Und die Spanier sollen durchaus komplett
abschaffen. Und irgendwie die Erdrotation nur leicht verändern, dass das mit dieser Umkreisung der Sonne und das irgendwie überhaupt generell länger hell ist.
Das wäre super. Genau, danke.
Danke an dieser Stelle. Gut, das letzte Thema, und das ist wunderschön irgendwie darüber geleitet, Magda hat sich entwickelt, du hast angefangen mit Family and Friends, mit am Anfang gar kein Geld, ja. Du hast idealistisch oder ihr habt idealistisch gearbeitet, es hat sich dann entwickelt, die Organisation hat sich verändert, ist gewachsen, die Menschen von Anfang sind viele nicht mehr dabei, dafür sind neue Menschen dabei. Mhm. Du hast vorher gesagt, Freunde im Unternehmen. Ich denke mal, das ist sicher ganz stark am Anfang eher, dass man das, dass sie drinnen sind und vielleicht dann auch später, wenn man dann
ein Unternehmen hat und heiratet. Also in Schwierigkeiten wie Corona, also war in der kurzen Zeit haben so viele Leute geholfen, wie lang davor nicht. Einfach nur, weil alle, erstens hat niemand was zu tun gehabt und dann auf einmal, also ich glaube, deswegen trifft man auch so schnell Entscheidungen, wenn man entweder nicht das Budget hat oder nicht die Zeit.
Was ist das Schwierige dann? War das vergleichbar, die Anfangszeit mit Freunden und so weiter und dann die Trennung davon von ihnen wieder? Oder
war das jetzt was anderes? Corona-technisch meinst du mit den Entwicklungen?
Wie wären die zwei Sachen, wenn du sagst?
Nein, es war schon was anderes, weil ich auch einfach vorsichtiger geworden bin in Richtung, wann stelle ich wen an? Also ich war ja die, die dann immer sofort alle anmelden wollte und alles super korrekt und auch noch da. Mhm. Und jetzt auch während Corona haben wir teilweise einfach mit Honorar- und Projektbasis Dinge mehr abgewickelt, anstatt dann gleich zu sagen, du hast jetzt dann 20 Leute angestellt. Alles natürlich so, dass es passt. Ja. Und das sind auch Leute, die sonst einfach Künstler waren und einfach dadurch halt nichts mehr zum Arbeiten gehabt haben. Also wirklich Projekte ausgefallen sind und für die war das eine super Überbrückung. Aber du musst sehr bewusst überlegen, wann du jemanden auch wirklich ins Team holst. Nicht nur wegen der steuerlichen Seite oder wegen den Ausgaben, sondern auch wegen dem, was du der Person irgendwie versprichst damit. Und zum Beispiel bin ich jetzt schon eher so ein bisschen wieder in die Richtung, dass ich halt, wenn ich Dienstverhältnisse mache und noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich es halt begrenzt aufsetze. Einfach nur, damit es beidseitig klare Erwartungshaltung gibt. Damit
man sieht, ob das auch passt.
Ja,
und daher auch die Probezeit. Das heißt, du hast jetzt erkannt, wozu eine Probezeit eigentlich gut sein sollte.
Und auch viel mehr auf mein Bauchgefühl, da sehr wohl wieder, oder meine Intuition, eigentlich sage ich, irgendwann habe ich letztens einmal gehört, das Bauchgefühl ist komplett beschissen, weil eigentlich kommt das aus der Steinzeit oder Urzeit und das lässt uns nicht rational oft entscheiden. Deswegen sind wir oft
im Panikmodus in die Richtung. Und so.
Ja, wie auch immer, ist ja wurscht. Also ich bin die größte
Quantenphysik statt
Bauchgefühl. Dankeschön, richtig, danke. Intuition. Und meine Intuition zeigt mir schon sehr oft, dass wenn ich bei Leuten ein Grundgefühl habe, dass irgendwas da und dort nicht passt, dass ich das dann self-fulfilling Prophecy, also halt einfach dann erfüllt
oftmals.
Ja, genau. Und da bin ich vielleicht auch um einiges schneller geworden, weil oft habe ich das so, ja, das könnte da nicht passen, wieder zwei Monate später, ja, das ist wieder das gleiche Thema, wann spreche ich das an? Also das habe ich schon gemerkt, dass jemand mitzutragen nur nicht nur Geld kostet, sondern vor allem Energie. Und das hat sich auch geändert.
Das heißt, auch mutig sein bei Personalentscheidungen,
schnell
ehrlich sein und nicht.
Ich habe dann immer sofort Angst, dass ich dann irgendwie zu radikal wirke oder zu hart und hin und her. Aber meistens kriege ich dann Gott sei Dank, und es hilft halt auch, wenn du dann wiederum ein Team aufbaust, du kannst dich halt abstimmen und auch von anderen Seiten halt irgendwie eine neue Perspektive drauf, und dass das dann schon meistens eigentlich gerechtfertigt ist. Oder einfach auch, es muss ja gar nicht nur auf Arbeitsleistung hin passieren, manche Leute haben einfach was anderes mit ihrem Leben vor. Und kommen erst später drauf. Dann ist es oftmals eine beidseitige Schuldfrage. Dann hat sich schon die Leute nicht vom Markt trennen wollen, weil irgendwie fühlt man sich ja committed, aber man will dann nicht mehr oder kann nicht mehr. Oder
das ist dann schräg, weil wahrscheinlich als...
Alle sind dann nur voller Schuldgefühle. Jeder weiß aber irgendwie, es funktioniert. Also wir sind schon auch eine sehr, schau mal, wo das eh allen gut Gesellschaft geht. Und ich glaube, manchmal ist ein bisschen Pflaster abreißen gar nicht so schlecht.
Ja. Wie macht man es dann am Anfang dann? Die meisten gründen tut ja jeder, der mal gründet, weil der erste Akt gehört dazu.
Richtig.
Ja, oder sich zu finden, muss ja nicht erst der formale Akt des Unternehmens gründend sein.
Ja.
Viele kommen dann aber nicht in die Phase, wo du jetzt bist oder nicht einmal in die Nähe, weil davor schon vieles nicht funktioniert. Und vieles davon ist Streit, vieles davon ist Uneinigkeit.
Ja.
Was würdest du uns, also wir sind ja quasi auch in der Gründung, und anderen für einen Tipp geben, für einen Anfang. Was macht man im Team? Mhm. Was machst du mit den Menschen, mit denen du, am Anfang findest du dich über Interessen?
Ja.
Ja, man findet sich leibend oder sonst was, die Idee interessant oder sonst wie. Was würdest du aus deiner Sicht sagen, ist am Anfang ganz wichtig, dass man tut und nicht, oder auch nicht tut?
Erwartungshaltungen abstecken. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist und da sich sehr viel Zeit dafür zu nehmen, nämlich von der jeweiligen Person, und das liegt dann sehr wohl an der Eigenverantwortung, mit was für einer Erwartung man wirklich wo reingeht. Und manchmal ist es gut, dass man sich das sogar für einen selber überlegt, vorher aufschreibt und dann im bereits formulierten Gedanken und nicht im Gespräch ergibt sich dann so eine Gruppendynamik.
Und ich gehe auf dich ein und ich gehe nach der Schnauze.
Nein, ich glaube, es muss jeder mit seiner Erwartungshaltung einmal was rankommen und sagen, was Sache ist. Also ich habe sehr schätzen gelernt, das war wiederum eine der guten Dinge auch, die mir der Jörg eben, der die ganzen juristischen Sachen gemacht hat. Ich habe auch meistens Fehler begangen, wenn Dinge nicht verschriftlicht waren. Also dieses Thema gerade zwischen Freunden, alles nochmal aufzuschreiben, ist 10-mal wichtiger. Auch wenn es dann komisch klingt, dass du hast ja am Anfang keine Dienstverträge gemacht und passt schon und hin und her. Das waren die größten Probleme. Jetzt, wo ich das alles eigentlich versuche in ein halbwegses Regelwerk, das braucht nicht alles irgendwie
super. Du bist am Anfang ein bisschen schräg, aber dafür passt
es langfristig. Ja, am Anfang ist es ganz komisch, weil warum solltest du jetzt mit deinem besten Freund oder wem auch immer alles sofort, auch teilweise eben von Freunden, was ich, Angebote einholen. Das klingt absurd, aber jemand, dem du total vertraust und sagst, hey, wir machen das und das gemeinsam, 3 Monate später kommt eine Abrechnung und du denkst dir, das gibt's jetzt nicht, aber die Person, die andere, denkt, das ist fair. Mhm. Und das ist mir ein paar Mal passiert und deswegen, auch wenn es bürokratisch wirkt oder irgendwie umständlich, da, glaube ich, ist es sehr sinnvoll.
Da ist dieses Sprichwort strenge Rechnung, gute Frage, gar nicht so von der Hand zu weisen, oder wie?
Also das ist,
kannst du mit Erfahrung bestätigen?
100%ig. Alles, Und natürlich es gibt dann einen Mittelweg, dass man nennt jetzt jedes kleinste Detail, aber es geht einmal so um eine Grundentscheidung und der Grundzugang. Und was dann natürlich auch hilft oder so generell, ist jetzt nicht irgendwie so ein Vision, Mission, Workshop, glaube ich. Das ist auch alles ein bisschen übertrieben
so,
oft.
So sprech wieder.
Ja, ich weiß, genau. Ich muss ja immer schmunzeln.
Berater sprechen.
Aber dass man schon irgendwie einmal gemeinsam von vorn bis hinten sich durchüberlegt, was kann das Unternehmen dann sein? Und wo sieht man sich jeweils in, weiß ich nicht, 2, 3, 5 Jahren? Und wo will man da stehen? Was ist die, weil ich merke schon, dass was ich mir vorgenommen habe, auch wenn es nur so ein subtiler Gedanke war, das ist schon alles passiert. Also auch im Absurden, ich bin jetzt zwar nicht Finanzmanagerin, aber irgendwie bin ich schon eigentlich diesen Weg gegangen. Und das war schon auch, weil ich einfach dieses Bild von mir gehabt habe. Und ich glaube nicht, dass viele Leute, die mit mir auch teilweise so super idealistisch motiviert mit Magda mitarbeiten wollten, wer alles schon bei Magda mitarbeiten wollte, war en masse. Aber es hatte kaum jemand, glaube ich, so ein klares Bild von dem, was es jetzt für mich eigentlich so geworden ist.
Dein Baby?
Es ist es mittlerweile viel mehr geworden. Ich wäre dafür sicher offener gewesen, aber dann war ich wahrscheinlich, und das ist, liegt sicher auch bei mir, ich bin dann manchmal halt schon auch so, dass ich sage, jetzt bevor dieses Ding stirbt, mache ich es allein. Also das ist meine Radikalität dann. Also ich glaube, es hätten wahrscheinlich viele, es gab auch dazwischen auch Businesspartner, die ich hatte, die halt dann zum Beispiel nach einer kurzen Zeit im Burnout waren. Und was soll ich machen?
Also, wie viele Abstriche muss man als und Geschäftsführerin oder als Ideeninhaberin oder was weiß ich, wie du es jetzt nennen willst, inwiefern musst du stur auf deine Idee bleiben, damit die, wie es wird, oder inwiefern nimmt man auch andere Partner etc. mit rein, dass das Ganze dann...
Das muss man entwickeln. Das ist, glaube ich, kein Grad.
Ja.
Ich glaube, es ist manchmal extrem wichtig, stur zu sein, weil sonst bist du nur wie ein Blatt im Wind, das sich von 1000 Meinungen irgendwie
hin und her treiben
lässt. Genau.
Und
dann bist du nichts mehr und das Ding ist nichts mehr und genau. Mhm. Und es werden auch gerade zum Beginn, wer alles nicht an dieses Ding geglaubt hat, sind einfach das Vielfache von dem, die paar Leute, die gesagt haben, ja, das könnte was werden. Aber natürlich eben gerade mit Themen, die man noch nicht gemacht hat, gerade was jetzt so eher Business-Standard-Praktiken betrifft, da kann man schon ein bisschen mehr auf andere hören. Oder das hat mir immer geholfen. Mhm. Weil mit Themen, wo ich, die jetzt nicht eine komplette Innovation sind, oder halt die zur Geschäftsidee, so, sondern eher das Drumherum, da habe ich mich extrem viel auf Wissen von außen eher verlassen. Und hat mir auch oft geholfen, weil du
oder kannst. Oder der Design der Illustration.
Genau, das war einfach.
Das was du auch nicht tut, sondern es war ja. Genau,
ja, es war ganz jemand. Klar. Es waren bei Markt da ganz viele Menschen.
Und das ist ja viel Teil deiner Identität, ja. Der Idee, dieses verspielte, lebhafte, sage ich mal, Design, was ihr habt. Es ja. Könnte ja total ein straightes, technokratisches absolut. Design sein.
Ja.
Also das hast du ja auch nicht du gezeichnet.
Nein, überhaupt nicht. Das war auch damals wieder befreundete, einfach eine Designagentur, die das Grund aufgesetzt haben, auch die Schriften ausgewählt und hin und her. Und die hatten ziemlich, die haben die Bildsprache und das Ganze von Markt entwickelt. Also wahrscheinlich, wenn ich wirklich mal runterschreiben würde, und irgendwann muss ich es eh machen, weil das bin ich allen nicht schuldig, aber ich will es ihnen umgekehrt eben zeigen, das sind wahrscheinlich mehrere hundert Leute, die in irgendeiner Form an Markt einen großen Teil dazu beigetragen. Also, es sind halt viele kleine Bausteine. Und meine Aufgabe oder die Aufgabe des Teams und der Gründerin, Geschäftsführerin, wie auch immer, ist halt diese Dinge zusammenzusuchen und wie eine Art Backrezept sich das rauszunehmen, was den perfekten Kuchen macht. Weil nur weil ganz viel draußen ist, heißt es ja auch nicht, also wie viele Leute mir einen Senf dazu geben wollten, den ich nicht hören wollte, ist genauso absurd. Meistens Männer, muss ich dazu sagen, was mich das immer schon krantig gemacht hat, die mir wieder sagen wollten, wie ich mein Businessmodell besser mache. Und das ist wieder das, die haben mir mit dem Kern reingesprochen. Auf Dinge, die ich für mich schon erfahren habe, verstanden habe und weiß, warum sie gehen oder warum sie nicht gehen.
Um Himmels Willen, jetzt muss ich die Frage, gibt's ein männliches und ein weibliches Businessmodell?
Ja, ich glaube schon.
Wirklich?
Ja,
ich habe mich schon fast nicht traut fragen, weil du sagst, das ist eine blöde Frage, aber was ist denn dann das weibliche am Businessmodell und das männliche?
Ich versuche nicht weiblich, also ich habe ein bisschen Hintergrund. Ja. Es gibt schon, zum Beispiel auch, es gibt Feminist Economics, das sind einfach feministische Wirtschaftstheorien. Und da geht es nicht darum, dass es die Frau irgendwie das Matriarchat ausruft, auch wenn das nicht schaden würde, muss ich sagen. Aber es geht...
Aha.
Jetzt haben wir jetzt so viele Jahrhunderte des Patriarchats gehabt,
das sind schon an der ein bisschen Zeit. Tauschen,
ja, viel, ja. Und wir sind noch nicht dort, auch wenn wir jetzt in Entscheidungsgremien, ich habe wirklich auch, das ist auch spannend in der Startup-Szene, ich habe nur mit Männern zu tun. Es gibt 6% Frauen in Österreich, die Startups sind und der Rest sind Männer. Darum geht's nicht. Das glaube ich wiederum ist der Unterschied. Ich sehe da jetzt nicht so diese Gender-Rolle in Richtung Frau-Mann, sondern es geht um Zugänge. Ich könnte jetzt auch sagen, dass du, wie ich dich kenne, feministische Züge hast in verschiedenen Bereichen, einfach in Bezug, dass wenn wir sagen, männlich konnotierte Werte sind eher auf diese Stärke, auf das das Überleben, auf so gewisse so Grundthemen.
Dinge,
eher, genau. Und das kann man sogar Kulturen zuweisen, zum Beispiel. Ich glaube, die japanische Kultur ist eine der männlich dominiertesten Kulturen. Da gibt es auch Wissenschaftsforschungen. Und die finnische Kultur ist super weiblich dominiert. Und da heißt es nicht, dass jetzt nur Frauen in Finnland sitzen, klarerweise, sondern dass halt gewisse soziale Werte höher geschätzt werden als gewisse, sagen wir jetzt einmal,
Effizienzwerte.
Genau. Und deswegen will ich bewusst ist das ganz gut unterscheiden, auch zwischen Frau-Mann versus feminine und maskuline Zugänge.
Zugänge, ja. Genau. Das eigentlich nicht den Geschlechterrollen zugewiesen sind, sondern
darum, dass konnotiert wird mit Frauen, die eher eine soziale Zugang haben und definitiv auch eher, wenn du es wissenschaftlich nimmst, einfach eher das gelernt haben. Aber es ist auch eine Mischung aus Prägung, was die Gesellschaft mitgibt, aber schon auch, was vielleicht weiblichere Versorgungsthemen sind. Thema trotzdem Mutter zum Kind, sagen wir jetzt einmal auf die Schnelle. Obwohl jeder Vater auch genauso das Kind versorgen kann.
Aber was ist das so, bei den...
Ich glaube, dass eben gerade diese Startup-Blase in Richtung schnelles Wachstum, schnelles Ego, schnelles ich blase mich auf und dann ist
platzig.
Ja. Eher männlich konnotiert ist und mit einem eher männlichen Wirtschaftsdenken. Und das ist sicher auch unser ganzes neoliberales Wirtschaftssystem ist sehr stark auf der Stärkere gewinnt oder halt der
also sich
das ist alles mit dem mehr männlich konnotiert. Und wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen eine Alternative, und deswegen glaube ich, wir können das auf Businessmodelle auch runterbrechen, dann sind es halt Businessmodelle, die halt nicht schauen, wie kann ich möglichst schnell selbst profitabel sein, sondern wie ich es mit Markter verstehe, zuerst aktuell profitieren nur unsere Produzenten. Die haben mehr Verkäufe. Die kriegen auch fair ihre Preise bezahlt.
Also gemeinwohl
ich rechne mich mit Markter noch kaum auf ein Paket sozusagen. Das geht erst mit Menge eben, wie gesagt. Und da ist mein Verständnis dafür, zuerst muss das Netzwerk profitieren und dann wird der Markt ja schon was da abfallen sozusagen davon. Und das wird sich auch gut ausgehen, da bin ich auch zuversichtlich. Aber ich schaue nicht zuerst, wie kriege ich möglichst billige Lebensmittel, die ich möglichst teuer verkaufen kann, um meine Gewinnspanne möglichst hoch zu halten.
Also das würde ich so als kalkulierst nicht vom Gewinn weg und rechnest runter, was es kosten darf.
Oder ich gehe auch bewusst vielleicht nicht in eine, es gibt andere Branchen, wo ich mir oft, keine Ahnung, auch in der Kleidungsindustrie oder im Nahrungsergänzungsmittelmarkt, wenn ich den ein bisschen anschaue, dann sind da Gewinnspannen oder eben Handelsspannen von, weiß ich nicht, Faktor 7, Faktor, weiß ich nicht, was alles Mögliche. Das heißt, das, was es kostet und das, was verkauft ist, ist 7-mal so viel eigentlich vom Produktionswert zum Verkaufswert. Da könnte ich davon träumen. Natürlich könnte ich sagen, wenn ich jetzt einfach schnell reich werden will, würde ich nicht Markter machen.
Kannst du mir neben, männliche Unternehmen brauchen wir jetzt nicht, aber kannst du mir für zum Beispiel am Markt draußen so zwei Unternehmen nennen, die, wo du sagen wirst, die sind eher so feminin
Kunden? Naja, fällt mir sofort die Vollpension zum Beispiel ein. Mhm. Die Hanna Lux ist da ziemlich cool drauf.
Social
die
hat Business.
Eben, genau, Social Business einfach mehr da in dem genau Bereich.
Das Thema, ja.
Und die versucht eben auch für ältere Menschen da ein Beschäftigungsmodell zu finden. Auch gerade in unserer Branche ist die Cornelia und der Andreas Diesenreiter super drauf, mit Unverschwendet zum Beispiel, die eben Lebensmittelüberproduktion am Hof direkt dann zu Marmeladen und Chutneys verarbeiten.
Also dieser Sektor, der
Dann gibt's Wiser als Jobvermittlungsplattform für ältere Personen. Also es geht halt oft nicht jetzt auf das sofortige Business, sondern auf die Menschen oder auf die Umwelt.
Ja, also schon quasi eher. Ein gesellschaftlicher Mehrwert mit dem Businessmodell geschaffen wird. Also dieses jetzt sage ich, fürsorgende oder mitdenkende oder integrative
eher das Element. Normale. Dann kommen wir nämlich wieder zurück zu der Aussage von Wirtschaft nützt aktuell Gesellschaft und Umwelt aus. Und eigentlich sollte der Wirtschaft der kleinste gemeinsame Nenner sein. Nämlich über allem steht unsere Umwelt. Danach, wenn wir in einem Kreis denken, stehen wir als Gesellschaft und Menschen. Und der letzte kleine Faktor soll die Wirtschaft sein, die das sozusagen alles am Laufen hält in irgendeiner Form.
Hat nicht Marx einmal gesagt, man muss die Ökonomie vom Kopf wieder auf die Beine stellen? So ein bisschen, das ist so der...
Bisschen, ja. Und eben deswegen finde ich es auch so schwierig in diesem, es gibt so dieses nachhaltige Wirtschaften, dann wird es oft als Drei-Säulen-Modell gesehen. Das eine ist Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt.
Diese Säulen sind nicht
also
miteinander verbunden,
nein,
sondern
ich bin
unabhängig.
Nicht, genau, ich finde, das Säulenmodell stimmt nicht.
Epic Fail vor der Darstellung.
Ja, finde ich auch. Weil warum soll parallel Wirtschaft und Umwelt und Gesellschaft das eine...
Ich mache entweder die Säule A, B oder entscheide dich jetzt. Nicht? So hinter welcher Tür steht jetzt...
Und ich finde, also das haben wir sicher auf der Uni sehr stark diskutiert, dieses Kreismodell am zutreffendsten, dass man wirklich sagt...
Die überschneidende Kreis ist Venn-Diagramm, glaube ich, ist das vom...
Das Spannende ist, wenn die Wirtschaft als kleinster Kreis ausstirbt, sind wir als Menschen noch da und die Umwelt ist da. Mhm. Wenn wir als Menschen da sind und die Wirtschaft, ist die Umwelt auch noch immer da. Aber wenn die Umwelt ausstirbt, sind wir alle nicht mehr da, egal was es ist. Und da müssen wir
alle
ein bisschen
Ökonomen
demütiger
so sehen würden,
mal werden.
Bin mir nicht sicher, aber die meisten vermutlich denken mal.
Ja, bin ich schon der Meinung.
Ja.
Aber
super. Das war, eigentlich wollte ich vorher deinen Punkt mit dem Kuchen oder mit dem Brotbacken oder Kuchenbacken, glaube ich, schon als Abschlusspunkt nehmen, aber dann sind wir noch einmal abgeschweift.
Eine Runde haben wir noch
gedreht. Ein sechstes Mal schneuzen ist sich leider nicht mehr ausgegangen, aber...
Ich werde es dann im Anschluss noch einmal machen.
Aber im Endeffekt, ja, wunderbar, üben wir dann noch. Ich denke mal, das Gespräch ist jetzt absolut entglitten zeitlich. Vielleicht machen wir zwei Teile draus, aber ich denke mal, es war unheimlich spannend, es war nie langweilig und es ist wirklich ein Art Backrezept, wie mache ich ein Unternehmen mit allen Zutaten, die es braucht, von der Gründerin über die Förderungen und über alles, was halt sonst dazu gehört. Das heißt, es ist eigentlich wieder back to the roots auch von dir gesehen. Ich als gelernter Koch Rezepte, du als eigentlich Foodbloggerin, die mit Rezepten ja auch begonnen hat, schließen wir auch quasi mit einem Backrezept oder stellen wir den Hörerinnen und Hörern hiermit auch wieder ein neues Backrezept zur Verfügung, dass es außerbringen. Willst du nur den grüßen?
Ja, jetzt habe ich schon so viele Leute gekriegt. Mein Bruder grüße ich immer gerne nach meinem Land.
Und die Mama wird eigentlich regelmäßig
gegrüßt. Silvia Imre, Christian Imre, alle wunderbar.
Also ich grüße meine Mama.
Ja, auch gut. Immer die Mama. Oma grüße ich auch gleich
einmal. Oma, beide. Oma natürlich auch. Oma, entschuldige. Ja. Und die Maria, das ist die Mama von Christian. Also ich grüße auch, einmal.
Ja, das ist gut. Ja. Liebe Maria, ich grüße dich auch, freue mich über die baldige Bekanntschaft.
Das ist super, ja. Hoffentlich.
Ja, voll. Ja. Na, und ich glaube aber, was du gerade sagst, und das finde ich einen schönen Abschluss, ist eine Anleitung, das braucht es viel mehr, weil alles ist immer so überfordernd in unserer aktuellen, komplexen Gesellschaft und es braucht mehr einfache Handbücher und Anleitungen. Schauen wir mal, was da noch in der Zukunft auch auf mich zukommt.
Ich hoffe vieles mit diesen Worten. Vielen Dank, liebe Esa.
Servus.
Freut mich. Ciao.